Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 180. Heute mit Markus.
Yay.
Und mit Felix.
Fallsysteme.
Und mit dem anderen Felix.
Keine Fallsysteme.
Und mit meiner einer. Ich bin Ingo, hallihallo. Ich klinge heute schlecht, weil, also nicht, egal.
Inhaltlich.
Also du bist nicht krank, sondern du bist nur entspannt.
Genau, korrekt. Das wollte ich damit aussagen. Also ich habe, mein Internet hier ist auch nicht so prima und die Ausstattung heute besteht nur aus einem H4 bei mir. Ihr seid ja wenigstens zu Hause an einem richtigen System sozusagen.
An einem echten Computer, ja.
An einem echten Computer, genau. Ich habe nur so einen langweiligen Laptop und nur so ein H4 vor mir, also verzeiht, wenn das nicht so schön klingt, ja,
wenn,
wie
wenn
sonst.
Die Themen vom Ingo nicht so gut sind wie sonst.
Genau. Man muss da auch Abschläge machen. Kommen wir zu dem Blast from the Past gleich, oder? Steigen wir gleich ein. Hier.
Direkt in
genau. Cyberfeuerwehr.
Genau, Cyberfeuerwehr. Ich habe ja vor zwei Folgen oder so, habe ich ja mal gesagt, Cyberfeuerwehr habe ich gelesen und dann habe ich einen Artikel von vor einem Jahr rausgesucht. Das Ding war, ich habe es irgendwo anders gelesen und der Leadname hat den Artikel für mich gefunden, den ich vielleicht gelesen haben könnte, der quasi nochmal die von de Maizière meint, die Cyberfeuerwehr ist das Wichtige und zwar ist der von 2017, nicht 2016.
Yay.
Und dort hat er gesagt, genau, ich lese am besten mal vor. Wer hilft da dem kleinen Tischler, dem Handwerker, dem mittelständischen Unternehmen? Wenn es brennt, ruft er die Feuerwehr. Wen ruft er eigentlich an, wenn seine Cyberanlage ausfällt?
Meine Cyberanlage brennt.
Das fragt de Maizière. Ja, und das natürlich, die Cyberanlage ist natürlich ein großes Problem, wenn die mal ausfällt. Und dafür hat er halt die Cyberfeuerwehr nochmal vorgeschlagen.
Es geht noch nicht mal darum, dass sie angegriffen wird, sondern nur, wenn die ausfällt.
Nee, wenn die Cyberanlage ausfällt.
Ja, wenn die ausfällt, ja.
Nee, wenn dieses ganze Cyber rausgelaufen ist aus der Cyberanlage.
Ja.
Schön finde
ich
auch. Ich
wollte fragen, wie sieht die aus, so eine Cyber?
Ah, Ingo. Das interessiert doch niemand. Wichtig ist, dass diese Cyberfeuerwehr junge Menschen begeistert.
Ach so, ja.
Und begeistert dich so eine Cyberfeuerwehr?
Ja.
So eine Cyberanlage, je nachdem, was da so drin ist, oder?
Und was machst du so? Gehst du zum Jugendtreff? Nein, ich bin in der Jugend-Cyberfeuerwehr.
Jugend-Cyberfeuerwehr. Oh Gott. Sehr gut, ja, genau.
Ja, das ist ungefähr so. 2017. 14.08.2017. Glück gehabt.
Ja, wer sich da auch immer herrlich drüber lustig macht, sind der Linus und der Tim im Netzpolitik-Podcast. Ist das
Netzpolitik?
Verdammt. Da will man eine Referenz bringen, da fällt einem der richtige Name nicht ein. Netzpolitik ist das Blog, ne? Wie heißt denn der Podcast von Tim und Linus?
Irgendwas Blog, Log, Netzpolitik, Log, keine Ahnung.
Logbuch Netzpolitik.
Ja, siehste.
Danke.
Guck, habe ich auch gemeinsam. Gehört. Ganz nett.
Ja.
Das war jetzt eine Ingo, du darfst nicht lachen. Du darfst nicht lauten.
Du übersteuerst, wenn du lachst.
Oder du machst dich noch ein Stück leiser und ich mach dich dann einfach ein bisschen lauter.
Dann mach ich mich halt noch leiser. Aber die Leute hören doch nur unseren Podcast, weil ich lache.
Nee, aber
das stimmt, aber dein Lachen darf ja nicht verzerrt werden. Deswegen, wenn du übersteuerst, wenn du lachst, schalten die Leute ab, weil dein Lachen nicht mehr so schön ist.
Genau, die lieben deine Lache, aber nur deine echte Lache, nicht deine gefälschte Lache.
So, jetzt habe ich mich leiser gemacht. Hört ihr mich noch?
Ja.
Ja, super.
Super gut.
Kann ich jetzt auch lachen?
Ja.
Das müsstest du jetzt nochmal testen.
Kannst du?
Läuft
gut. Läuft bei mir. Okay, kommen wir von der Cyberfeuerwehr. Ach, das ist ein so bescheuerter Name.
Cyber.
Zu Facebook.
Und ja, Cyberwehr, das könnte ja auch sein.
Von der Feuerwehr zu den Indianern, würde ich sagen. Als Follow-up zu unserem letzten Sendungstitel, wenn man mal den Interimsfolge da außen vor lässt. Facebook ist einfach egal, was der große Apache sagt. Und zwar hat Facebook sich dazu geäußert, völlig überraschend gesagt, nee, wir machen das mit der Lizenz so weiter, wie wir das jetzt angefangen haben. Also Facebook hält an dieser BSD- und Patentlizenz fest. Genau. Tja, welche Überraschung.
Ja, da kann jetzt Apache Open Office leider keine Facebook-Sachen einbinden. Das ist natürlich total traurig.
Tja.
Ja, Versuche, mit der Apache Software Foundation eine Einigung zu erzielen, seien gescheitert.
Ich glaube,
Facebook will einfach weiter Geld machen.
Sollte das nicht GNU/Apache irgendwas sein?
Nein, Apache ist nicht GNU, Mann. Das ist ein Unterschied.
Ah ja,
komm,
okay.
Mal, komm mal mit deinen Sachen klar, mit deinen Lizenzen klar.
Entschuldigung, kenn mich da nicht so aus.
Apache ist nur Open Source, GNU ist hier freie Software.
Freie Open Source Software.
Ja, frei und Open Source, das ist wichtig. Muss man immer dazu
Floss,
sagen, muss man immer erklären. Genau.
Floss, Free Libre Open Source.
Genau, der Ingo hat es verstanden, nachdem er einmal... die Stallman Experience hatte.
Ja,
wird er sein Leben lang darauf zurückgreifen können.
Ja, das ist sehr wichtig. Eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung in meinem Leben, von dem Stallman korrigiert zu werden, dass man doch gar keine Ahnung hat und dass dann GNU fehlt irgendwo.
Ja, da fehlt auf jeden Fall irgendwo ein GNU.
Irgendwanns.
GNU/free Open Source Libre Talk.
Genau.
Radio Talk.
Radio Talk, Tux.
Ja, free.
Und so weiter. Binärgewitter.
Okay. Alles klar.
Ja. Ja, genau. Ihr habt letzte Woche, also Felix und Felix haben letzte Woche irgendwie mal auf YouTube gedingst. Und das hat so gut funktioniert, dass wir jetzt einfach YouTube Audios machen.
Ja, also hat nicht so gut funktioniert, sondern es hat einfach funktioniert.
Es hat überhaupt funktioniert, ja.
Es hat überhaupt funktioniert, genau. Das andere Setup mit diesem Streaming über Icecast und so, das ist halt einfach übertrieben kompliziert. Und mit diesem OBS ist es viel zu einfach und deswegen machen wir das jetzt so.
Genau, also wer es nicht mitgekriegt hat, es gab ein Patreon-Spezial, natürlich nicht hinter einer Paywall, zurzeit, sondern...
zurzeit?
Ich weiß ja, vielleicht führen wir das ja irgendwann in 5 Jahren mal ein oder so. Zurzeit
klar, wenn wir reich.
Genau, wenn wir noch reicher werden wollen, außer die 42 Cent, die wir gerade über, wie war das?
Libera Pay
kriegen.
Da bedanken wir uns natürlich sehr an die edlen Spender auf Libre Pay. Libera
genau, das
Pay.
Werden auch immer mehr. Aber... trotzdem habt ihr eine Sendung für Patreon gemacht und das ist ein.
Ja, nee, wir hätten es für Libera Pay machen wollen, aber man kann
halt
da nichts hochladen.
Ja,
das ist halt einfach
ein
voll
anderes,
der Quatsch, ja.
Es ist halt, nein, also Patreon ist halt ein, ich packe etwas hinter einer Paywall und lasse die Leute dafür
Ach
zahlen.
So, Paywall ist natürlich nicht so gut, ja.
Und machen wir zurzeit nicht. Also es gibt zwar extra Inhalte für Patreon, aber die kriegen alle anderen auch. Zurzeit jedenfalls so. Und Libera Pay ist halt nur ein Spendensystem und beides hat, glaube ich, seine Berechtigung. Ja, gibt halt insbesondere bei den Games-Podcasts oder so, die machen halt extra Inhalte für Patreon und lassen sich das bezahlen. Wir stellen zurzeit alles erstmal online und ihr habt letzte Woche was gemacht. Können sich die Leute dann noch angucken, wenn sie es nicht schon mitgekriegt haben, ist der Link jetzt nochmal in den Shownotes. Ihr geht so ein bisschen durch über... Ja, was für ein Pad-System wir benutzen, was für Aufnahmesysteme wir verwenden und so weiter und so fort.
Genau. Wir wollten eigentlich nicht mehr als 20 Minuten Podcast. Das hat nicht funktioniert. Ist schon wieder so eine Autofahrt zur Arbeit in Stuttgart. Lang geworden.
Aber bitte die Videos nicht während der Autofahrt gucken. Also außer ihr fahrt nicht selber. Dann könnt ihr.
Ach so, ja. Stimmt, da ist ein echtes Video dabei und da fühle ich mich so arg gestalkt und ich weiß jetzt, wie sich das anfühlt, wenn man überall überwacht wird, ja. Es ist gruselig. Man will nichts falsch machen, weil man dann irgendwie direkt von irgendjemand, von irgendeinem Kiddie
hast auch nichts
wird.
Falsch gemacht. Da waren ja nur irgendwelche komischen, egal, am Ende. Ne?
Was? Das war, war nicht auf Pirate Bay.
Nein. Nee, es war alles total egal. Gut, kommen wir zum Toten der Woche. Links unten in die Media war mal irgendwie kurz weg. Oder so. Sind sie nicht schon wieder da irgendwie anders oder so? Ach, ich bin.
Die Seite
jedenfalls, Ja, genau. Jedenfalls sind sie verboten worden und bei irgendjemandem ist irgendwas gefunden worden oder vielleicht auch nicht und jetzt sind sie weg oder so.
Ja,
kann da mehr
also
sein,
mit dem, da, dass da was gefunden wurde, dass das mit links unten in Verbindung gebracht wurde, das haben sie ja schnell revidiert, das war gar nicht so anscheinend. Und das Absurde ist ja, dass alle sich hinterher beschwert haben, dass es weg ist, inklusive der Strafverfolgungsbehörden selbst. Weil die gesagt haben, verdammt, das war eine ganz gute Quelle. Nicht nur für das, was die Linksextremen so vorhaben, sondern auch, weil die Linksextremen so intensiv über die Rechtsextremen geschrieben haben, haben wir es da direkt als Nachrichtenquelle mitbenutzt. Ja, und das ist ihnen jetzt auf einmal alles verloren gegangen. Tja, dumm gelaufen.
Klassisches Eigentor sozusagen.
Ja.
Ja. Das ist natürlich auch schon ein bisschen Shit. Aber diese sind ja auch ein paar Nazi-Seiten aus dem Internet geflogen. Mussten dann irgendwie nach ins Tor-Netzwerk flüchten oder so.
Ja, aber das war eher in Amerika. Das hat
ja, das war Amerika. Jeder hat seine eigenen Probleme. Wir haben hier keine Nazis, deswegen ist es quasi,
nee, fertig. Bei uns sind die demnächst auch im Parlament, von daher ist es...
So, du bist aber ein Schwarzmaler.
Kurze Zwischenfrage, was ich viel interessanter finde, haben die jetzt so eine Cyberanlage betrieben? Hätte da eine Cyberfeuerwehr vielleicht geholfen? Wäre das möglich?
Ja, wahrscheinlich.
Cyberfeuerwehr angerufen.
Ja. Nur weil ich da auf dem Netzpolitik Artikel halt wieder den Thomas de Maizière sehe. Und der ja, ja ein großer Fan.
Der kommt persönlich vorbei einfach.
Genau, der hat einfach das
als Cyberfeuerwehrkommandant.
Wir kommen mit dem Cyberfeuerwehrzug dann vorbei über Tainet. Hallo. Ich habe gehört, ihr brennt. Ihre Cyberanlage brennt. Glaub, okay, weiter. Wir müssen weitermachen. Das wird nicht besser. Jetzt komm. Solaris.
Next, skip.
Ganze Cyber rausgelassen. Ja, Solaris, auch bei der Solaris hat sich's ausgecybert, sozusagen.
Stimmt, deren Cyberanlage ist jetzt endgültig offline gegangen.
Ja. Also Oracle hatte ja irgendwie noch nie so richtig Interesse an diesem ganzen Sun-Zeug irgendwie, habe ich so das Gefühl. War halt nur, weil es halt gerade billig war, hat man es halt gekauft. Und jetzt alles...
Ein typischer Fehlkauf quasi. Dann ist einfach abgestoßen.
Genau, jetzt haben sie irgendwie noch so ein paar Sachen übrig gehabt, so ein bisschen Spark und so ein bisschen Solaris und haben gedacht, ach, dieses ZFS und diesen ganzen Kram brauchen wir nicht mehr. Und jetzt ist alles weg. Ja, und ja, jetzt ist es halt weg.
1500 Leute sollen da quasi gefeuert werden, die vorher Spark und Solaris gebaut haben.
Die könnten
und, aber ich frage mich auch, was, also ich frage mich ja, was die gemacht haben die ganze Zeit.
Die haben bestimmt noch Leute, die das Zeug nutzen und da Lizenzgebühren für zahlen.
Ja,
die,
klar, aber wofür das, brauchst du denn die Leute?
Wartung.
Ja, und um ein Betriebssystem zu entwickeln und ein Filesystem und
ja, aber das ist ja alles fertig gewesen. Das war ja schon seit 10 Jahren oder so.
Ja, aber wenn du die Einnahmen hast, du musst doch irgendwo hin mit dem Geld. Nee, ich finde ja, diese 1500 Leute, die sollten sich einfach zusammenrocken und diese Support-Verträge übernehmen. Oracle macht das wahrscheinlich nur zu, unterstelle ich Ihnen mal, weil es nicht die erhofften 12% Rendite abwirft, sondern
ja,
nur 6%.
Sondern nur 10, ja.
Oder 6. Und davon könnten diese 1500 Leute, glaube ich, noch sehr erfolgreich ein Unternehmen betreiben.
Das denke ich auch.
Tja.
Also, was machen wir da?
Ja, dann.
Einen schicken, der das mit denen macht.
Ja, nee, wir schicken uns unseren Social-Media-Kommandanten hin und weiter. Social-Media-Manager.
Wir schicken unsere Cyberware. Die kann das auch.
Die hilft denen, deren Cybergerät wieder aufzubauen.
Ja, genau. Dann können sie Solaris noch ein bisschen länger betreiben auf ihrer Cyberanlage.
Ja, perfekt.
Also ich glaube,
ja, ein bisschen schade. Also, dass so die letzten Reste von Solaris jetzt so ja, verscherbelt, kaputt gemacht werden. Also, ja, traurig.
Ich glaube, ZFS Encryption war so eines dieser Features, die dann noch zu der Oracle-Zeit gebaut wurden. Und ich meine, da brauchst du halt Entwickler, die das tun. Und dann brauchst du halt auch Leute, die das pflegen. Und irgendwie, wenn du das halt verkauft hast, haben die Kunden vermutlich Support. Ja auch solche Support Verträge und dann, wenn du irgendwo einen Bug findest und so. Ich glaube, das braucht schon Leute und dann halt Sales und was weiß ich alles.
Ja, genau, Sales-Leute.
Sales und Marketing.
Wie viele Sales-Leute
Sales.
Ja, genau. Irgendwelchen Firmen auf den Sack gehen, dass sie doch bitte Solaris kaufen sollen. Oder ihre Spark-Verträge erneuern oder was auch immer.
Genau. Und Oracle ist halt einfach kein IBM. IBM powert ihre Dinger halt durch ohne Ende. Egal, ob das jetzt Mainframes sind oder ob das Power-Systeme sind, die werden halt einfach gnadenlos immer weiter supported. Weil man hat's ja. Und Oracle ist halt so, nee, wie gesagt, macht nicht 12%, macht nur 10% Gewinn, also weg damit. Tja.
Halt guter Punkt, oder nicht so
unterschiedliche, gut. Unterschiedliche Firmenphilosophien sozusagen.
Wie ist es jetzt mit Java? Wird das auch irgendwann abgestoßen dann, oder?
Die sind doch dabei, das immer weiter in Richtung Open Community zu pushen. JEE soll jetzt auch weil es viele Querelen gegeben hat, dass Oracle da nicht so richtig hinterher ist, an einen noch viel stärkere geprägten Community-Prozess übergeben werden. Es gibt vorher ja jetzt schon den Java-Community-Prozess. Und für JEE hatte Oracle aber noch sehr stark den Daumen drauf, was in der Community zu viel Unmut geführt hat, weil einfach die Themen, die angegangen worden sind, nicht das, was vorgeschlagen worden ist, beinhaltet hat. Und auf der letzten Java One hatten sie sich dann hingestellt und so ein Set zusammenkompiliert aus dem, was die Vorschläge waren, aber ganz komische Themen gepickt und andere weggelassen. Das hat schon sehr zu Verwirrung und zu Verstimmung geführt. Und da haben sie jetzt diesen Sommer, jetzt vor kurzem, 2 Wochen oder so, nochmal anders drauf reagiert und gesagt, sie wollen das noch viel stärker in offenen Community-Prozess geben. Mal gucken, was draus
kommt. Haben sie mal beim Open Apache Graveyard gesagt?
Genau. Ja, das ist, JEE hat halt auch die Konkurrenz durch Spring. Und wenn das schief geht, dann steht einfach die Gefahr im Raum, dass Spring keinen Konkurrent mehr hat, sondern alleine auf weiter Flur für professionelle Java-Entwicklung, also als Framework. Nee, Dinge, die ohne Konkurrenz dastehen, ist nie gut, habe ich so das Gefühl. Konkurrenz brauchst.
Brauchst irgendwie, okay.
Ja.
Okay, nice. Oder nicht nice auch.
Na, es geht weiter. Es geht immer weiter.
OpenZFS ist aber noch nicht tot.
Genau.
Wer hat das hier?
Ich muss
der Lead nehmen.
Ich gesagt. Logischerweise. Ja. Auf OpenZFS hat das keine Einwirkung. Habe ich gedacht, suche ich raus. Nur so, weil ihr...
ist ein wichtiger Punkt.
Falls wir fragen sollten. Ja. Klar.
Genau.
Wie ist denn das jetzt mit OpenZFS?
Aber danke, dass du darauf hinweist.
Bitte. War schon. Es gibt's noch. Wir haben später mehr.
Zum Glück. Ah.
Ja, aber auch ganz viel ButterFS heute, ganz viel.
Ja.
Gut, ja. Jericho, nee, Juicero.
Ja, genau, ganz kurz davor noch, ich habe meinen Artikel passend dazu gepickt, die Umstellung von Solaris auf Linux und was quasi sich, wenn man das denn machen muss, wenn man da quasi von seiner Firma zu jetzt gezwungen wird oder so, worauf man da achten soll, und das schreibt ganz gut zusammen, so was gibt es für Sachen zum Tracing, was mit ZFS, was ist mit den Zones, was wäre quasi die Alternative dafür, und genau, ist ganz, ganz cool. Schreibt es ganz gut zusammen. Okay, weiter.
Genau, dann diese 4.000 Euro Saftdinger, die keinen Saft mehr haben.
Ja, das muss der Saft raus jetzt.
Es waren doch die Dinger, die diesen Saft so zusammengedrückt haben, dass er da irgendwie rauskam, und dann hat irgendjemand rausgefunden, dass ich das mit der losen Hand auch machen kann.
Kannst du
auch
mit der Hand machen. Nee, ist einfach scheiße gemacht, ja. Also das ganze Ding ist halt fucking bescheuert. Konstruiert auch, ja. Genau, und jetzt haben sie gemerkt, dass sie kein Geld mehr haben oder so.
Wer hätte mit dem rechnen können, ne? Kam auch völlig überraschend.
Auch wieder komplett überrascht.
Also wenn ich so viele Millionen über Kickstarter einsammle, also dann, naja, gut, egal. Okay, sind nicht mehr da, ist auch völlig wurscht. Kommen wir zu Terry Pratchett, der leider auch schon
eine Weile tot ist. Zu dem Saft, so, ja, wenn man überlegt, dass einer von diesen bescheuerten Saftteilen halt einfach irgendwie, weiß ich, $8 oder so gekostet hat. Das ist einfach total absurd, hey. Ah, ist doch egal. Machen wir weiter. Terry Pratchett.
Ja, genau. Viel schlimmer ist auch, dass die Maschine so viel Geld gekostet hat. Egal. Terry Pratchett, der ist schon eine Weile tot, aber.
Der hat sich was gewünscht. Nämlich hat er gesagt, nach meinem Tod möchte ich, dass alle meine unveröffentlichten Novellen, die auf der Festplatte sind, gesteamrollt werden. Also mit einem Steamroller, mit einem, wie heißt das auf Deutsch?
Dampfmaschine?
Nee, mit so einem komischen, mit so einer Press...
Straßenbaumaschine oder so.
Baumaschine.
Dampfwalze?
Nee, es ist...
Dampfwalze. Ja. Dampfwalze ist, glaube ich, passt ganz gut, ja.
Ja.
Und da gibt es jetzt der Artikel, der schön schreibt, diese Dampfmaschine, wie sie darüber fährt, wie es danach die Festplatte aussieht und dann alle sind glücklich. Und keiner hat sich jemals diese Bücher, die er nicht veröffentlicht hat, angeschaut.
Was? Das kann doch nicht sein. Da kann man doch bestimmt jetzt so ein Recovery-Unternehmen
auffragen. Also ich denke, da kannst du dich Cyberware für anrufen. das Problem.
Nein.
Wir haben ein Problem mit unserer Festplatte, die ist gecrashed. Da sind wichtige Daten drauf.
Von Terry Pratchett. Steamrolled. Ja, das wäre doch mal. Hast du
eine Ransomware namens Steamroller? Kann man da was machen? Kann man die wieder entschlüsseln?
Genau, gibt es da was von Razzofarm sozusagen?
Mhm. Wahrscheinlich, ja.
Ja, okay. Ja, es aber gibt, das wäre
wenigstens ein
sinnvoller Einsatzzweck.
Ich habe gerade Bilder von der Harddrive davor und danach gefunden, aber nicht währenddessen. Gibt es da etwa keinen Livestream, also so ein aufgezeichnetes Livestream?
Wie wir das jetzt gerade machen, so ein Livestream.
Ja, genau.
Finde ich nicht in Ordnung.
Mann.
Das können die eigentlich. YouTube einfach hätte einfach direkt auf YouTube streamen sollen und reich werden. Bam.
Gut, kommen wir zu den News. Und da muss man ganz klar sagen, das Jahr des Linux-Desktops hat geschlagen. Wir sind nämlich jetzt schon bei
es ist
über 3%.
Über 3%.
Der Wahnsinn, der Wahnsinn.
Das ist der
also
absolute
die Weltherrschaft Hammer. Ist nahe.
Liegt das jetzt daran, dass Solaris eingestellt ist und deswegen weniger Desktops auf Solaris laufen und die alle zu Linux migriert sind?
Genau.
Ich denke, ja. Also es kann auch sein, dass eine Festplatte von Terry Pratchett liegt, die jetzt zerstört wurde. Und dass es dann einfach so in die Höhe geschossen ist, weil die Leute jetzt gesehen haben, das geht nicht anders. Ja. Also das ist meine Theorie.
Die zählen doch falsch, weil all diese Windows-Kisten, die sind ja im Prinzip jetzt auch fast Linux. Und dann müssen das doch mehr als 3% sein.
Ist das dann nur Windows?
Mhm. Du meinst, wenn du...
Oder so. GNU/ Windows?
Ja. Du meinst, weil du von der Bash einfach, die auf Windows läuft, direkt immer deinen Firefox startest? Oder
genau.
Dein Lynx oder so?
Ja. Genau.
Immer per Wget direkt. Ja, das wird sein. Die ganzen Leute, die per Wget einfach dieses
Start.
Internet surfen, die werden jetzt halt alle... Die werden jetzt halt alle als Linux-Nutzer gezählt, deswegen, ja, dann so macht das so Sinn.
Nee, das ist auch total logisch. Genau, und was immer weniger wird, sind die Mac-Desktop-Nutzer.
Ich habe das auch gerade mit Erschrecken festgestellt. Also, ja, überrascht mich überrascht das. Also, Erschrecken finde ich das nicht so. Mich überrascht das.
Hä? Nee, das überrascht mich nicht. Natürlich. Also, das erzähle ich hier schon seit einem Jahr.
Ja, das ist
egal,
klar, aber
Veranstaltung
du willst
ja auch. Nein. Wie gesagt, das erzähle ich hier schon seit einem Jahr, dass gefühlt auf allen Veranstaltungen, auf denen ich bin, mittlerweile weniger Macs rumlaufen. Macs rumlaufen.
Ja, die gehen halt alle
Macs jetzt langsam weniger hoch. Sind als es ist halt auch einfach nicht mehr so sexy. Und
stimmt, damals war es noch cool, einen Mac zu haben und jetzt?
Genau, und jetzt bist du halt so da irgendwie.
Jetzt bist du ja auch im Dienst, ey.
Ja.
Der
also ich kenne viele Leute, die sind halt von Linux oder von irgendwas anderem auf Mac migriert und jetzt halt wieder zurück nach Linux. Ist halt so. Und die Zahlen stimmen mir zu. Von daher kann ich das.
Die Zahlen stimmen. Von daher habe ich recht.
Von daher fertig, nächster Punkt. So.
Ja, genau.
Ich habe recht, nächster Punkt.
Ich habe recht, weil ich recht habe. Genau.
Weil das Internet mich bestätigt. Ja, ich habe einen Artikel im Internet gefunden, der mich bestätigt, deswegen habe ich recht.
Meine Weltsicht stimmt.
Ja. Glück gehabt.
Das BSI hat sich Linux auch mal angeguckt und hat
rausgefunden, das BSE? Nee. BSI, so.
Das ist BSI. Zufällig gut?
Ja, ist zufällig gut, genau. Hat rausgefunden, dass das zufällig gut ist, dieses Linux.
Und jetzt haben sie alle ihre Desktops umgestellt. Und das sind die 3%. Bam!
Ja, genau, so schließt sich der Kreis sozusagen.
Ja, was haben sie genau gemacht?
Die haben sich den Linux-Zufallsgenerator angeguckt und wohl gesagt, dass der okay ist.
Toll. Das hat ja vorher auch noch niemand gemacht.
Linux darf jetzt also bei der Cyberfeuerwehr eingesetzt werden.
Ja, genau.
Aber nur den, darf jetzt? In dem Ransomware, in der Ransomware-Abteilung.
Da darfst du jetzt deine Cyberanlage mit Linux betreiben.
Sehr gut, sehr, sehr.
Ja. Also, ihr müsstet euch das, ich habe, wie es halt immer so ist, ne, wir lesen ja eigentlich dieses Internet vor, aber den Teil habe ich halt noch nicht komplett durchgelesen. Also,
den Teil vom Internet, den habe ich noch nicht durch.
Müsst ihr euch das jetzt noch selber durchlesen? Gibt es halt irgendwie eine Studie zu, die das BSI gemacht hat und die haben sich irgendwie, weiß ich nicht, Kernel. Versionen angeguckt und sagen, DevU random und so ist total gut.
Ist okay, das heißt, warte mal, das heißt aber auch, ja, okay, dann kann man darauf quasi immer referenzieren, wenn man sagt, so, ihr habt ja auch ein Hardware Random Number Generator, sagst du nein, weil das BSI hat gesagt, das ist okay. Eigentlich gut.
Ja.
Eigentlich gut. Ich glaube, ich markiere mir das mal für alle meine zukünftigen Dinge.
Ja, genau.
Doch, eigentlich finde ich es gut.
Genau,
auch 3.2, 3.5, 4.8.
Ja, ein paar sind nicht gut, oder wie war das?
Nö.
Einige haben sich nie angeguckt, oder? Nee, einige
Teste.
Kernel waren irgendwie nicht dabei. 3, 15, 16. Ah, egal, guckt's euch an, dann wisst ihr, wir das schon wissen. Also manche sind gut und andere sind nur so ein bisschen gut.
Also, sehr gut, wie wir es wieder gelesen haben.
Hauptsache, es ist gut.
Hauptsache, es ist gut und es ist Linux. Das reicht für unsere Sendung. Ist irgendwas Gutes über Linux? Läuft. Machen wir mit in die Shownotes rein.
Genau, so funktioniert diese Sendung.
Linux hat irgendwas Gutes gemacht. Läuft. Einfach reindrücken. Schreibst du zu. Neuer Linux-Kernel? Ist gut.
Ist gut. Genau. Apropos neuer Linux-Kernel, der gut ist. Linux 4.13 ist draußen. Der mit TLS.
Der mit TLS, so, ne? Genau.
Der mit der TLS.
Mit TLS, TLS im Kernel.
Genau, TLS im Kernel. Und TLS im Kernel ist gut, oder?
Genau.
Vielleicht.
Weil und es schneller als vorher.
Genau, das ist das Ding daran, dass es halt im Kernel schneller ist, weil es dann irgendwie, weil du dann auch, was war das? Send-File, glaube ich, oder so, dann direkt in-Memory machen kannst, ohne dass du, vorher hattest du halt immer User-Space-Switches und musstest Dinge Buffer hin und her kopieren und dann TLS machen und dann wieder Buffer zurückkopieren und so. Und jetzt kannst du im Prinzip direkt das mit TLS rausschreiben. Das klingt jetzt irgendwie so, TLS im Kernel klingt jetzt irgendwie ein bisschen creepy.
Warte, du musst den Punkt zu Ende bringen.
Haben damit sie aber
zwei Copy-Operationen weniger, was halt massiv Performance bringt.
Ja, genau. Also Context-Switches, die wegfallen, weil vorher musstest du den Buffer vom Kernel in User-Space und dann wieder zurück in Kernel und dann irgendwie raus. Und ja, genau, das sparst du dir dann und das ist halt schneller. Und das klingt jetzt aber, TLS im Kernel machen, klingt es nicht nach einer guten Idee. Sie haben es halt aber richtig gemacht, also wirklich der Handshake und so findet immer noch im User Space statt. Den machst du immer noch selber und der Kernel selber macht eigentlich nur noch die TLS-Verschlüsselung dann auf die Blöcke selber. Und
anhand der vorher ausgehandelten Schlüssel.
Exactly, dann kannst du dann, glaube ich, irgendwie halt so ein TLS-Socket im Prinzip aufmachen, da die Config reinschreiben und sagen, wir verschlüsseln übrigens so, haben wir so ausgehandelt, los, mach. Und ja, viel genauer habe ich es mir auch nicht angeschaut.
Ich hatte einen Blogpost gelesen, der dann gesagt hat, dass das, wo die ganzen Fehler immer aufgetaucht sind im SSL-TLS, das ist, was sie im User-Space gelassen haben. Und das, was sie jetzt in den Kernel verlagert haben, so in etwa 1% der Angriffsoberfläche von TLS, SSL ist. Und das dementsprechend ein vertretbarer Raum ist für den Performance-Gewinn, den sie mit diesem Shift erlangt haben.
Genau, es ist quasi nur ein kleiner Teil. Also nicht alle Krypto-Sachen sind jetzt im Kernel, sondern nur ein ganz kleiner Teil.
Genau. Und das andere nette Feature, was da nebendran abgefallen ist, deswegen haben sie es nicht gemacht, aber da hat sich der Blogpost drüber gefreut, ist, dass Debugging einfacher geworden ist. Weil wenn man jetzt mit den typischen Syscall-Analyse-Tools sich das Ganze anschaut, kann man gucken, was da eigentlich verschlüsselt und entschlüsselt worden ist, weil es im Kernel eben Klartext ist. Und wenn das alles in der Applikation passiert, im User-Space, macht das das Debuggen schwieriger. Debuggen und Pentesting und so. Anscheinend wird das alles mit diesem Shift sehr viel einfacher.
Ja. Das ist gut. Also eigentlich ist eine gute Sache.
Ja, ist eine gute Sache.
Insofern ist der Trade-off, diese 1% Angriffsfläche in den Kernel zu nehmen, offensichtlich durchaus vertretbar.
Aber das heißt auch, dass der nächste Schritt dann quasi ist, so ja, ich TLS funktioniert leider mit diesem Server nicht, denn mein Kernel ist zu alt. Das ist quasi der nächste Schritt dann, oder? Oh, oh.
Nee, das haben sie ja versucht dadurch auszuklammern, dass sie das Zeug im User-Space gelassen haben.
Ja, aber es gibt ja dann quasi, also es gibt ja noch diesen 1%, oder?
Es gibt eine gewisse Art, die
inkompatibel wird.
Ja.
Shit. Muss man den Kernel updaten. Vielleicht ist es ein geheimer Move, um diese ganzen alten Embedded-Leute dann quasi zu Upgrades zu zwingen.
Ain't gonna happen.
Sorry, du musst leider Internet Explorer benutzen.
Na gut. Gut. Dann noch zwei Punkte von Linux 4.13. Im EXT4-Dateisystem lassen sich jetzt irgendwie 2 Milliarden Dateien pro Verzeichnis speichern, statt vorher nur 10 Millionen. Weiß jetzt nicht, yes. Wer diesen Anwendungsfall so oft hat.
Ich glaube, S3.
Ja, also ich hatte den noch nicht, aber wenn ihr das vielleicht Problem habt, dann wisst ihr jetzt, wie es geht. Und was einem vielleicht aber mal tatsächlich auf die Füße fallen könnte, ist, wenn man einen Samba, einen CIFS-Mount macht und der Server wird unterstützt nur noch SMB 1.0 und SMB 1.0 ist ja unsicher. Die meisten Systeme, egal ob das jetzt Microsoft oder ein Samba-Server ist, sie unterstützen ja mittlerweile schon 2 oder Version 3.0. Ja. Wenn das Zielsystem aber jetzt nur ein Samba SMB 1.0 kann, würde der Mount einfach nicht funktionieren. Also Linux würde dann einfach sagen, geht nicht. Und um das zu erzwingen, müsste man eine extra Mount-Option dazugeben, dass er das dann noch macht. Also nur falls man sich wundert, ich konnte doch früher diese komische NAS-Kiste von 1993 irgendwie noch mounten, gefühlt. Jetzt geht's plötzlich nicht mehr. Warum? Ja, könnte sein, dass es einfach an der veralteten SMB-Version liegt. Und mir ist es schon mal auf die Füße gefallen. Von daher, das vielleicht mal als Tipp. Okay, gute Sache. Ich glaube, sonst alles andere ist immer wieder höher, weiter, neuer, besser, geiler. Was weiß ich, neue Unterstützung von irgendwelchen Intel-Grafik und AMD-Grafik und so. Aber Standard. Das waren, glaube ich, so die wichtigsten Sachen, die wir jetzt hatten. Ja, also 4.13 ist da, wenn ihr eine Rolling Release Distro habt, wo das schon drin ist, dann könnt ihr updaten und wenn nicht, müsst ihr halt noch warten. Goodie. Dann Raspberry und Stretch.
Ja, warte mal noch kurz. Ich habe noch was gerade reingepastet, als du hier über Samba 1 geredet hast. Ist mir eingefallen, ich habe ja mal so eine Liste gesehen. Ich weiß nicht, wie offiziell die ist, aber es sieht ein bisschen so aus, als würde Microsoft öffentlich Leute shamen, die noch SMB1 benutzen und das nicht irgendwie klar ansagen, dass sie das tun. Und es gibt nicht wirklich viele Gründe, das noch zu tun, aber es gibt noch ganz viele Dinge, die das tun.
Vielleicht. Ja, also Standard sind halt so irgendwelche alten Drucker oder alte NAS-Systeme. Also, genau. Ja. Weiß ich nicht, wenn der Druckerhersteller halt nur SMB1 implementiert hat, dann kann ich halt auf meinem NAS auch nicht SMB 2 only machen, obwohl das halt aus Sicherheitsperspektive eigentlich viel besser wäre.
Und worüber wir auch schon geredet haben, Sonos ist tatsächlich in dieser Liste. Sonos ist tatsächlich etwas, wo man halt, diese Speaker sind ziemlich teuer, sind so Wireless-Speaker, die man irgendwie so verknüpfen kann und dann kann man halt da auch gleich sein NAS anhängen, um seine Musik-Library davon zu haben. Und die haben es aber irgendwie nicht geschafft. Und das finde ich ein bisschen lasch. Das ist jetzt nicht so, dass die ein uralt NAS ist, das nicht mehr verkauft wird. Ihre neuen Produkte, ihre neuen Speaker unterstützen einfach kein neues Samba. Das finde ich schon. Für das sind sie ein bisschen teuer. Es ist nicht so, dass das irgendwie billige China Lautsprecher sind, die man sich irgendwie für einen Zehner von weiß ich wo bestellt.
Die würden es auch können. Die sind ja so frisch.
Ja, die kosten halt richtig Geld und die bekommen Updates und alles und da könnten sie eigentlich schon mal ein Update nachschieben. Weil ja. Ich glaube, was auf den Dingern läuft, ist halt auch nur ein Embedded Linux oder so. Es ist nicht so, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist und es wird halt geupdatet und ich verstehe es echt nicht.
Ja, Laziness und Profit. Das ist halt, andere Firmen sind teuer und liefern Updates und diese Firma ist teuer und liefert keine Updates.
Na, sie liefern schon Updates, aber halt nicht für das.
Ja, inkonsequente Updates sind ja schon fast schlimmer als keine Updates, oder?
Ja. Ja. Tja, wollte ich hier nur mal kurz noch.
Agreed upon, ja.
Reinplanken. Genau, und dann kommen wir zu Raspbian Stretch. Wenn ihr so ein Raspberry Pi habt, dann habt ihr vermutlich ja so ein Raspbian installiert. Und das gibt's jetzt, Stretch ist ja jetzt seit ein paar Wochen oder so draußen. Und sie haben jetzt halt, eine neue Version rausgebracht. Man könnte wohl ein Dist-Upgrade machen, sie empfehlen, aber man sollte vielleicht neu installieren. Und das meiste ist so Kleinkram, halt alles, was man mit Stretch mitbekommt. Und dann haben sie so ein bisschen halt an ihrem Image gebastelt und verbessert. Sieht alles ganz nett aus. Also wenn ihr sowas habt, ja, einfach vielleicht mal updaten. Sollte problemlos funktionieren. Und dann haben sie beispielsweise auch diesen Wireless-Chipset, was sie auf dem Raspberry Pi 3 und einem Zero haben, war irgendwie so ein Broadcom irgendwas und die waren wohl für irgendeine Vulnerability anfällig. Das haben sie zum Beispiel gepatcht, was jetzt so vielleicht so ein bisschen wichtiger ist und sonst ist alles so Kleinkram. Okay. Aber auf jeden Fall, wenn ihr sowas habt, vielleicht mal updaten.
Genau. Also SD-Quadre quasi neu DDN.
Genau.
Was das Einfachste ist dann.
Dann seine Ansible-Scripts oder so wieder Software aufsetzen lassen und los.
Ja, kann halt nicht alles NixOS sein.
Genau. Weiß ich gar nicht, gibt es NixOS für einen Raspberry Pi?
Ja, gibt es.
Funktioniert
aber das? Aber nicht so super 1000% supported. Raspberry Pi 3 funktioniert ganz gut, weil es so dieser neue ARM-Chip ist.
Ist das dann auch schon 64-Bit? Weil die Linuxe auf dem Raspberry Pi, zumindest das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, was ein paar Monate her ist, da war das alles noch 32-Bit, obwohl der Chip 64-Bit kann.
ARM 64, weil quasi es gab das Requirement von diesen ganzen Server, nicht VPS-Servern, sondern halt diese echten Barebone-ARM-Geräte.
Ja.
Und da wollte man halt NixOS drauf laufen haben und da kommt quasi aus Versehen der Support her für ARM 64 für den Raspberry Pi. Genau. Genau, aber ich glaube, es ist nicht gut dokumentiert, aber es...
Doku, wer braucht Doku?
Genau, kann man selber ausprobieren irgendwie oder so.
Genau. Use the source, Luke.
Ja, genau. Viel Glück bei NixOS. Aber, genau, ich habe da mit ein paar Leuten das NixOS-Wiki immer wieder belebt, weil das ja mal getötet wurde. Da kann ich aber mal irgendwann drüber reden, aber nicht jetzt. Gut. Sehr gut, machen wir weiter.
Dann, Google hat das Android 8 angekündigt. Das O steht für Oreo. Ja, amazing. Hey. Ich fand den Tweet von Xjabber, was so ein XMPP-Client relativ guten, finde ich, für Android ist, ganz lustig, wo man halt so die Entwicklung der Icons sieht. Und warum ich das reingenommen habe, ist, weil der Ingo gesagt hat, Google evaluiert jetzt ButterFS. Da hat er mir sowas gelinkt und gesagt, boah, voll toll, dieses ButterFS und so.
Ja, ButterFS ist geil.
ButterFS, beste.
Ja, das Beste überhaupt.
Genau. Ich finde, das Hoffnungsvollste an dieser Nachricht ist, dass sich damit so ein Hauch von Hoffnungsschimmer am Horizont abzeichnet, dass sie mit Android oder für Android endlich dieses leidige Backup-Problem lösen könnten.
Könnten, aber glaubst du wirklich, dass sie das auch tun werden?
Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne?
Also für Android 9 zu den Icons kann ich sagen, es wird ein X, alles wird ein X. Weil dann haben sie die PlayStation Keys für dich. Das meine Theorie für Android 9. Alles wird nix.
Ja, hatten die, habt ihr irgendwo was sonst schon gesehen, was sie mit dem ButterFS auf Android anfangen wollen würden? Also welchen Painpoint wollen sie fixen mit dem Dateisystem?
Nein. Nee, ich glaube, das war nicht, oder? Da war nichts dazu gesagt.
Ah, okay.
Es ist halt schon ein neues Filesystem mit Snapshots und Rollbacks und vermutlich kann man ja beispielsweise gerade sowas wie Boot Environments und so, also du installierst halt eine Android-Version und wenn die kaputt geht, dann kannst du halt einfach wieder die alte zurückrollen und so.
Ja, aber das macht
ja eben, das meinte ich ja gerade. Daher die Hoffnung mit dem Backup.
Ja, aber ich nehme an, mit X4 mussten sie recht krepeln, dass es geht. Und mit dem ButterFS hast du das dann halt mehr oder weniger gratis dazu.
Ja, also mit, so wie es davor gemacht wurde, wenn ich mich da richtig erinnere, du hast quasi jetzt immer zwei Partitionen und upgradest erst die eine Partition und schaust du, ob es beim Booten wieder hochkommt, ansonsten bootest du die andere Systempartition. Und wenn das funktioniert hat, dann wirfst du halt die alte weg. Das ist quasi der Plan. Und wenn es jetzt bei ButterFS einfach dabei ist, wäre es
natürlich... Genau, musst du nur Snapshot machen und bootest rein und guckst.
Würden oder sowas auch immer.
Könnte man tun, ja. Aber offiziell gesagt haben sie, glaube ich, noch nichts. Und es ist auch eher so, ja, sie haben mal mit rumgespielt und sind wohl Patches aufgetaucht, aber ob sie das wirklich machen oder ob sie das nicht nur...
Egal, sie gucken sich's an, wollen es weiterentwickeln, ist gut.
Ist auch gut. ButterFS ist gut.
Auch gut ist, dass SUSE sich auch weiterhin committed zu ButterFS. Sie haben gesagt, scheiß drauf, was Red Hat macht. Wir sind ButterFS. Und genau, nur weil Red Hat keine ButterFS-Entwickler mehr hat, machen sie jetzt das schlecht. Und SUSE macht weiter ButterFS. Genau. Haben sie nochmal gesagt.
Und genau. Und weil Windows ja jetzt eigentlich auch so ein Linux ist, gibt es dieses Windows ButterFS und das ist jetzt in der Version 1.0 rausgekommen. Da kann man wohl...
Gibt es das für ZFS? Hä? Gibt es das für ZFS?
Gute Frage. Nächste Frage.
Siehst du mal, wie gut dieses ButterFS ist. Das
funktioniert. Vielleicht sind die ZFS-Jungs nur nicht so verzweifelt.
Das kann sein. Yeah. Guck mal, wir haben ButterFS gemacht für Windows. Kauft uns, aber gibt uns nichts, aber wir wollen, dass ihr uns benutzt oder so.
Genau, und er sagt, der Typ, der das entwickelt, sagt zwar immer noch so, use it at your own risk und bla bla bla. Aber
halt ButterFS, ich meine, was erwartest du?
Ja, genau. Ich glaube, er hat ButterFS implementiert, weil das halt auch keine Features hat und die Hälfte eh nicht funktioniert. Bei ZFS hätte er ja arbeiten müssen und ButterFS konnte einfach so nebenbei mal kurz entwickeln.
Mal kurz so ketzerisch dazwischen gefragt, nutze ich nicht jedes Dateisystem on my own risk? Also.
Ja, das sowieso. Aber
nee, ich glaube, mit so einem Support-Vertrag bei Red Hat kriegst du dann für irgendwas.
Ja, aber wenn du deine Linux-Kiste mit X4, da gibt dir auch niemand eine Garantie, dass das funktioniert. Also, wenn deine Linux-Kiste mit X4 hops geht, wer soll da kommen? Linus Torvalds und sagen, oha, interessant, ihr Server ist kaputt gegangen. Hier haben wir Support-Vertrag.
Ich ruf da mal die Cyberware.
Ich würde auch sagen, das ist ein klarer Fall für die Cyberware.
Oh Gott.
Oder ruft die Cyberware dann Linus Torvalds an, wenn der kommt vorbei.
Special Agent Torvalds.
Ich glaube, der ist das dritte Level, der hat einfach Third Level Support, Linus Torvalds. Oder die Kinder von Linus Torvalds, die müssen leider dann kommen für die Jugend, von der Jugend Cyberware.
Ja, aber ich finde das auf jeden Fall ganz interessant, weil das wäre dann halt wieder mal ein ordentliches Filesystem, was ordentlich irgendwie unter Linux und Windows funktioniert, so für externe Datenträger und so und was irgendwie nicht gerade irgendwie FAT ist, wo dann die Files nicht größer als 4 GB sein dürfen und so.
Ey, mit XFAT geht alles.
Ja.
Nächstes Level einfach.
Das ist ein bisschen, ja. Aber ich finde es auf jeden Fall ganz interessant und es ist irgendwie mehrheitlich von einem Typen geschrieben worden im Jahr. Also.
Ist das was Gutes?
Weiß ich nicht, aber ich finde es.
Ja. Er hat es einfach gemacht.
Er hat es einfach
gemacht.
Er hat es einfach gemacht. Sag ich ja, dieses ButterFS scheint so einfach zu sein, dass kein ein Typ im Jahr mal kurz nebenbei als Hobby basteln.
Ja. Hat wahrscheinlich einfach RAID 5 weggelassen und dann ging es auch sofort.
Unter
ist einfach so gut designt, dass es einfach mal schnell machbar ist.
Oder er hat RAID 5 direkt in stabil gebaut.
Unter Features steht tatsächlich RAID 5 und RAID 6. Also ich weiß nicht, wie gut das funktioniert oder wie...
Für Windows bestimmt viel besser.
Keine Ahnung. Ich habe es auch noch nie ausprobiert. Ich habe das mal gesehen, als es rauskam. Wollte es mal ausprobieren. Aber das Problem ist, man muss halt im Prinzip ein Kernel-Modul, glaube ich, für Windows basteln. Ja.
Das nennt sich Treiber.
Ja.
Treiber.
Ja, es hat ein Kernel-Modul für Windows.
Nee, es gibt keine Kernel-Module bei Windows. Das ist ein anderes Prinzip. Komm mal mit deinem Ding klar.
Na gut.
Genau.
Von mir aus.
Weil aber du musst halt Microsoft dann lässt niemand in seinen Kernel rein.
Tja.
Ja. Richtig.
Wenn wir schon bei obskuren Filesystemen wie Butterfly sind, dieses
obskur? Hallo?
Na, ich kenn niemanden, der das benutzt. Ich glaube nicht, dass das sich durchsetzen wird.
Doch, einen
nur diese komischen Windows-Leute.
Ja, genau.
Ja.
Genau, da gibt's so ein Hammer 2. Das ist das Standard-Filesystem in Dragonfly BSD. Also eine Distribution oder beziehungsweise halt ein BSD, was so gut wie niemand benutzt, hat dann ein Filesystem, was sie extra dafür geschrieben haben. Und das.
Warum reden wir darüber?
Weil es jetzt eine initiale Implementation gibt dafür und ja, die Features klingen ganz lustig, aber es ist halt irgendwie wie dieses Butterfest halt nicht so ganz fertig. Darum reden wir drüber, weil es gleich obskur wie Butterfest und gleich nicht fertig wie Butterfest ist. Aber eigentlich ganz viele tolle Dinge verspricht.
Total praktisch.
Genau.
Kann Windows das?
Ich glaube nicht.
Ja, siehst du, dann ist nicht gut.
Genau, und es ist im Prinzip so ein bisschen, soll wohl so ein bisschen wie ein ZFS sein, aber halt mit weniger RAM und so. Ja, es klingt ganz interessant, aber ich weiß halt auch nicht, ob das irgendwas wird. Niemand
interessiert, oder? Ist doch ZFS ist doch fertig, warum sollst du dann noch eins haben?
Weiß ich nicht, weil Konkurrenz gut ist.
Konkurrenz
und so.
Wir haben doch schon ButterFS.
Ah, wir haben schon ButterFS, ja. Dann können wir fast
darüber reden, dass das ReFS jetzt auch schon fast tot ist.
ReFS.
Das ist ein
Re-F-S. Ja, siehst du? Ja, genau.
Auch ein Fall, Microsoft das benutzt.
Microsoft hat doch nicht nur ihr NTFS, sondern sie wollten ja auch mal ein besseres Dateisystem schreiben, haben es irgendwie ReFS genannt und irgendwie konnte man es mit irgendwelchen Windows-Versionen erzeugen und soll es beim nächsten Update nur noch mit den Enterprise-Versionen erzeugen können oder so. Mhm. Warum auch
also
immer.
Also das richtige Filesystem quasi, das Re.
Ja,
die hatten doch auch mal die großartige Idee, ein Dateisystem in den SQL-Server zu packen. Also das umgekehrt, dass unter dem Dateisystem ein Microsoft SQL-Server liegt. Da gab es auch mal Experimental Versions von, das haben sie aber irgendwann wieder verworfen.
Warum?
Das vermutlich, weil sie gedacht haben, dass sie doch nicht jedem eine SQL-Server-Lizenz abknöpfen können.
Hätten sie schon machen.
Da kann man eine ganze Menge Metainformationen unterbringen in so einem Ding.
So kannst praktisch.
Kannst du auch in keinen anderen Attribut teilen, die es irgendwo dabei gibt. Bei
das sind ja halt nur irgendwelche Attributdateien, aber kein vernünftiger, strukturierter, gut organisierter, performanter SQL-Server.
Das stimmt. Jetzt, wo du es gesagt hast. Wie viel kriegst du Provision?
Vielleicht ist die Welt
SQL-Server-Lizenz.
Vielleicht ist die Welt auch ein Stück besser geblieben, weil sie es wieder weggeschmissen haben.
Das ist, weil irgendjemand gedacht hat, irgendwie. Das war eine tolle Idee, Mr. Salesman. Sie sind leider gefeuert.
Ja, genau.
Es wäre wie Windows selber einfach kostenlos mit dem Rechner mitgekommen, den du eh kaufst.
Ja, wird halt dann deinem Typen abgeluchst, den Zusammenstecker.
Ich verstehe auch nicht, ob es Leute gibt, die jemals Windows bezahlt haben. Also, keine Ahnung, ich kenne keinen.
Ich glaube, Firmen ab und zu kaufen irgendwie so eine Million Lizenzen oder so.
Ja,
und das ist halt dann irgendwelchen komischen Kosten abgerechnet oder so.
Genau.
Die kaufen das Premium-Package.
Genau. Sie kriegen hier, sie kaufen doch Amazon, Microsoft Azure irgendwie, so viel so Cloud-Instanzen. Wir geben ihnen noch diese drei Windows-Kopien dazu. So funktioniert das doch, oder?
Ach so, okay. Also, wie so Gummibärchen dazu geben, Windows-Lizenzen dazugeben.
Genau. Du willst eigentlich das Richtige und da fällt halt noch so irgendwie was bei ab und dann sagst du, ja gut, ich es wegschmeiße, nehme ich es halt. Ja, so.
Stimmt. Tu die Lizenzen zu diesen anderen 100 Lizenzen dazu.
Schmeiß die auf den Haufen da hinten.
Auf den Lizenzhaufen.
Wie hieß dieses Programm unter Windows, was sich auch niemand gekauft hat? WinRAR? War das?
Ja,
WinRAR? Wo man sich
die dich halt immer mal wieder fragen, ob du
was aber auch irgendwie, ich kenne auch niemanden, der sich jemals eine Lizenz dafür gekauft hat.
Hat glaube ich auch niemand, oder?
Ja, nee.
Das ist so wie diese I Am Rich App. Das kommen sich nur Leute, die zeigen wollen, dass sie reich sind.
Genau. Ich habe WinRAR gekauft. Ach, du warst das.
Ja.
Nice.
Genau. Dann Proxmox kann ZFS. Ingo hat gesagt, lange. Das kann es schon lange.
Ja, schon lange.
Weiß ich nicht. Heise sagt, hinzu kommt eine direkte Unterstützung des Dateisystems ZFS mit all seinen praktischen Eigenschaften.
So praktisch.
So praktisch, so gut.
Du hast es nur wegen diesem Satz reingenommen.
Yeah.
Gib es
doch that's zu. Right, that's right.
Quadratisch praktisch.
Quadratisch praktisch, gut. Genau. Okay. Auf jeden Fall.
Das alles nur, um ein paar Dateien abzulegen.
Gibt es jetzt.
Gibt es das auch in praktisch quadratisch?
Wie viel Terabyte RAM braucht man da, um das dann zu starten?
Ein ZFS? Ja. So viel.
Wie viel waren das? 2 GB pro Terabyte oder so? Das war schon relativ.
Ja, mit D-Duplication, ja.
Ja.
Mit online
ja, aber das ist ja das Einzige, was.
Das Einzige, was sehr interessant ist, echt.
Echt, und alles der Rest andere können die Dateisysteme auch.
Kannst du nicht mal neue Festplatten dazu stecken? Ich meine, what the fuck?
Wie war das mit
als ob ich
mit EXT und Checksumming und so? Ah ja, wenn es File korrupt ist, ist es halt korrupt und es merkt
ist
auch
halt
niemand. Ist halt egal.
Hey fuck, wenn da irgendwo so ein Bit flippt in den Linux-Distributionen, das merken die schon.
Falls sind mir halt so egal, ich speichere es ja einfach irgendwo und so, ja. Kann man schon machen, finde ich okay.
Läuft
bei dir. Naja, auf jeden Fall gibt es ein neues Proxmox, da ist dann auch Debian 9 drin. Die Oberfläche sieht erstaunlich gut aus, wenn man sich so. Ich finde das interessant, es hat sich recht entwickelt, weil ich habe es irgendwie vor Jahren mal eingesetzt und mittlerweile halt nicht mehr und ich habe jetzt wieder mal so auf die Screenshots geschaut und das sieht ganz nett aus.
Okay.
Da war ich.
Ja, wir haben auch ein Testcluster mit Proxmox 4, also. Und deswegen weiß ich halt auch, dass es unter 4 auch schon XFS geht. ZFS. Hier ist dieses komische, obskure Dateisystem da, was niemand verwendet. Genau, also es geht da wohl auch schon.
Okay. Wenn man Proxmox VE bei Google Images eingibt, dann fragt er dich, welche Version du meinst, oben in der Leiste. Das finde ich schon ganz schön hardcore, Finde ich nice.
Nochmal kurz, um das in diesen Stack einzuordnen. Das finde ich immer ganz spannend. Proxmox ist das, was ich über meinen Kernel lege. Nee, was tut Proxmox? Andersrum. Wo gehört, wenn ich jetzt so an ein Setup denke, laufen ja ganz oben Applikationen, darunter laufen Container. Diese Container laufen vielleicht auf einem OpenStack oder Kubernetes. OpenStack kann Kubernetes betreiben, da wird es schon wieder interessant.
Oh oh.
Jetzt.
So, und wo kommt jetzt. Proxmox?
Proxmox ist eine Distribution, oder?
Na, also Proxmox,
nee.
Proxmox ist auch eine Distribution, aber sie nehmen halt ein normales Debian und du kannst mit Proxmox Container und Virtual Machine anlegen. Dafür ist es. Für mittel- und kleine Unternehmen, die halt
ich hätte jetzt gedacht, Proxmox.
Die halt einen kleinen Cluster betreiben wollen. Also kannst du es natürlich auch mit nur einer Node machen, du kannst aber auch mehrere Nodes zusammennehmen und halt darüber dann Container und Virtual Machine anlegen. Und das halt mit einer schönen kleinen Web-GUI Und ja, also du musst dir kein VMware XY-Center kaufen, du musst dir auch keinen OpenStack installieren oder sonstige Dinge machen, sondern ist halt eine Lösung für Container und Virtual Machine, die du leicht
übernimmst. Wenn du sagst, man muss sich keinen OpenStack installieren, bietet es denn zum Betrieb von Containern ähnliche Features oder starte ich dann einzelne Container, wie ich sonst Applikationen starten würde? Oder habe ich sowas wie Rollover, Rolling Releases und den ganzen Kladderadatsch da drin auch?
Du legst extra Container an und kannst dann mit den Containern machen, was du willst. Und du kannst hast halt Images, die du da runterladen kannst. Und dann kannst du aus den Images halt Container machen, so viele wie du willst.
Das sind aber Proxmox-Images, das sind keine Rocket- oder Docker-Images, oder wie?
Das sind LXC-Images.
Ja, LXC, okay.
Aber Proxmox kann doch auch so KVM und so Quatsch
starten, genau, ne? Oder? Genau. KVM
also ich
und hab, LXC. Ja.
Also ich habe immer gedacht, dass das Proxmox ist quasi, wenn du dieses, wenn dieses ganze OpenStack für dich viel zu kompliziert ist, dann nimmst du das her. Weil das kann man quasi die ISO rein starten und dann hast du da so eine GUI am Ende.
Und genau, du hast eine GUI, um KVM und LXC-Maschinen, also Container, LXC-Container und KVM-Virtual-Maschinen zu starten. Und die auch, wie gesagt, wenn du ein Cluster hast, die zu migrieren, eventuell von einem zum anderen Knoten, und dafür ist das gemacht. Jo. Okay. Also andere Unternehmen würden halt den VMware-Image-Lagedöns irgendwas verkaufen, und wenn du sowas nicht willst und wenn du nicht das Know-how hast, dir eine eigene Cluster-Umgebung oder irgendwas anderes aufzubauen, dann kannst du das relativ schön nehmen und damit was machen. Es ist halt nicht für eine, ich würde es jetzt nicht in einer, weiß ich nicht, 100-Node-Umgebung machen, ja, aber für 5, 6, 7, 10 passt das eigentlich. Das ist eine gute Lösung dafür. Ja.
Okay.
Okay. Okay, also der Unterschied ist doch eigentlich, dass LXC mehr, also niedrig, mehr Low-Level sind. Da geht es darum, tatsächlich die virtuelle Maschine mit dem Betriebssystem bereitzustellen, während es bei den hype-gehypten Containern darum geht, Applikationen in einem abgegrenzten Space bereitzustellen. Kann man das so sagen?
Ja, aber die benutzen ja halt auch alle LXC drunter, nicht? Also dieses
ja,
Rocket
also
und so.
Die benutzen halt die Technologien, Namespaces, C-Groups und so, und das kommt alles aus der LXC-Entwicklung.
Ja, ja.
Also die kochen alle mit den gleichen Suppen, ja. Aber ja, Docker ist eher eine App, ein Container, und LXC ist ein Linux-Betriebssystem, in Anführungsstrichen,
jo.
Container. Mhm. Aber ich meine, wenn du da auch nur eine App reinpackst, das ist halt genau das Gleiche.
Und im Prinzip kannst du ja dann auch ziemlich einfach mit so Konfigurationstool wie Ansible, Puppet oder sowas dann dir halt deine LXD-Container konfigurieren, und dann hast du im Prinzip dein Docker. Weil Docker macht ja auch nicht sehr viel mehr. Genau.
Ja. Okay.
Ja. Dann Medium Partner Program.
Gibt es auch das High Partner Program oder?
Oder das Low Partner Program?
gute Frage. Ich glaube nicht. Es geht um Medium oder Medium. Dieser Blockdienst, der mittlerweile relativ groß ist. Und im Prinzip, was sie gemacht haben, ist, sie haben gemerkt, es wäre ja interessant, wenn die Leute, die bei uns schreiben, dann irgendwie auch das monetarisieren können und Geld darüber verdienen können. Und Werbung schalten ist ja so, ist eher so mäßig. Und jetzt haben sie im Prinzip Flutter neu erfunden.
Ich glaube, die haben die Idee von der Paywall neu erfunden, oder?
Ja, es klingt sehr nach einer Paywall.
Ist nicht eine Flutter, oder?
Also es ist ein bisschen beides. Einerseits kann man sein Content nur für Leute bereitstellen, die bezahlen. Also man kann sagen, dieser Artikel ist nur für be- für User da die Zahlen. Andererseits wird dann aber nicht irgendwie pro Klick oder so wird dann Geld ausgeschüttet, sondern man muss dann aktiv nochmal so ein Klatschen irgendwie.
Man muss es liken.
Genau, man muss es liken und dann wird irgendwie aufgrund dieser Claps, wie viele man davon dann halt irgendwie pro Monat bekommt, wird dann irgendwie so ausgerechnet, wie viel Geld man bekommt.
Das heißt,
daher ist es so ein bisschen wie Flutter, wo man halt irgendwie einen fixen Betrag, glaube ich, monatlich dann zahlt und sein Geld dann halt, wenn man viel liest, wird das halt auf viele Leute aufgeteilt, wenn man wenig liest oder wenig liked, dann wird das halt auf wenig Leute aufgeteilt. Okay. Und irgendwie, so wie ich das verstanden habe, kannst du halt auch Geld bekommen, wenn dein Artikel für alle zugänglich ist. Also es ist kein hartes Requirement, dass dein Artikel nur für Premium-Leute zugänglich ist.
Aber also prinzipiell ist es auf jeden Fall so, dass du eine Paywall für deine Artikel schalten kannst. So.
Kannst eine schalten, genau.
Okay. Aber du musst es nicht, immerhin.
So wie ich das verstanden habe, nicht. Aber andererseits, ich schreibe halt auch nicht auf Medium und es könnte mir nicht egaler sein. Aber ich finde es interessant, dass es, weil es halt viele Leute gibt, die auf Medium schreiben, dass sie da jetzt irgendwie einen Weg versuchen zu bieten, wie man halt auch Geld dafür bekommen kann.
Sie haben jetzt gemerkt, so, oh shit, wir sollten mal anfangen, versuchen, Geld zu verdienen.
Ja, vielleicht ist
und das auch das. Wahrscheinlich hat keiner sie kaufen wollen und deswegen so, oh. Wir haben diese riesige Infrastruktur, aber wir haben keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und jetzt haben sie eine gefunden. Oder sie suchen mal wieder nach einer,
probieren
die nicht
zumindest
einfach
was.
Nur Werbung ist. Genau. Okay.
Die Partei
hat, das hätte auch zu Toten der Wochen gehören können, hat 31 geheime AfD-Gruppen gekapert und quasi infiltriert.
Schon ein bisschen tragisch, dass jetzt schon die Partei kapert. Früh.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Hab gedacht, so, was haben die Piraten denn gemacht? Oh, die haben nichts gemacht. Hat mich doch überrascht. Natürlich nicht. Ja, also es ist auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Es gibt diese geheimen Facebook-Gruppen, wo man nur auf Anfrage reinkommt und erst dann darf man lesen. Und Parteifunktionäre haben dann quasi durch Social Bots sich genug Einfluss gewonnen in diese Gruppe, dass sie dann zu Administratoren aufgestiegen sind, haben sie alle anderen Administratoren rausgeworfen und die Gruppe public gemacht. Bam. Finde ich sehr, sehr gut.
Cooler ja, Move.
Gibt's ein lustiges Video dazu.
Genau. Kann man sich dann dazu anschauen. Ich darf leider nicht drauf drücken, weil sonst hört man es auf dem Stream. Genau, also es ist auf jeden Fall eine lustige Sache und die Frage ist jetzt, ist das, kann man dagegen irgendwie klagen oder so? Ist das böse? Oder ist es okay? Ist das,
Irgendjemand hat ihnen ja Administratorrechte gegeben. Also ist das
ja, okay? Ja, genau. Die haben sich erschlichen.
Ach Quatsch.
Ich fürchte, es gibt da schon diese genug Rechtsverdreher, die das irgendwie hindrehen wollen würden. Besonders aber weil die Partei ja dann auch
da,
noch
wer
zugibt,
soll denn dagegen klagen?
Die andere Partei da. Die geben ja auch noch zu, dass sie sozusagen mit Bots es feindlich übernommen haben. Sie gestehen ja auch noch. Ich hoffe, dass es keine Gericht oder kein niemanden, der sowas aussprechen darf, in diesem Land gibt oder dass da überall genug Verstand vorhanden ist.
Aber das
ist.
Sind ja eigentlich auch nur private Gruppen, die haben ja keine, also es sind ja bloß, fühlen sich ja nur der AfD verbunden, sind ja keine offiziellen AfD-Kanäle oder
das
so.
Das stimmt, es könnten natürlich jetzt einzelne Privatpersonen klagen, weil die sich bloßgestellt, ja, also weil sie bloßgestellt wurden. Es war eine private Gruppe und jetzt steht auf einmal das, was sie da privat geschrieben haben in der Öffentlichkeit. Ja, eine neue Lektion der Variante, was einmal im Internet ist. Du weißt
auch
nicht,
geheim ist.
Du weißt nicht, wo es hingeht, ja.
Besonders wenn du Nazi bist. Was wir natürlich nicht gesagt haben. Okay. Nein. Weiter geht's. Ah, genau. Meine zweite News ist nicht wirklich News. Vielleicht passt es ein bisschen besser zur Lesefu. Vielleicht sag ich, mach's mal da rein. Ich mach's mal zur Lesefu da rein. Mach's mal weiter mit Themen.
Oh, Themen. Was?
Ja,
mit Themen. Themen. Jetzt, Themen.
Wollen wir über Fahrräder reden?
Keine Ahnung.
Wir wollen.
Willst du über Fahrräder reden? Möchtest du über Fahrräder reden?
Ich habe ein neues Fahrrad.
Wir sind gekommen, um mit Ihnen über Fahrräder zu reden.
So ein hübsches weißes mit schwarzen Felgen?
Nee, so eins.
Nee, leider nicht.
Ah.
Leider nicht. Aber ich habe ein smartes Fahrradschloss. Das ist eigentlich das Wichtige. Ich habe bei so einem das können wir gleich noch diskutieren, wie es halt immer so ist. Man surft halt auf Kickstarter rum und kauft halt
irgendwas. Dann hat man es aus Versehen gekauft.
Man kickstartet halt irgendwas und ich habe ein smartes Fahrradlock mal gekickstartet und das kam jetzt die Woche an. Und habe das dann an mein Fahrrad dran gemacht und das ist natürlich so, dass du, wenn du in der Nähe bist, automatisch öffnet und wenn du nicht oder wenn du weggehst von deinem Fahrrad, automatisch wieder schließt. Funktioniert über Bluetooth, Low Energy und du hast entweder dein Smartphone dabei und das ist halt, das Lock ist halt mit dem Smartphone verbunden und erkennt halt, er ist in der Nähe und öffnet dann halt automatisch.
Wie nah oder, ist in der Nähe?
Ja, du musst schon wirklich in der Nähe sein. Also zumindest, ich habe auch noch so einen Handsensor, der auch mit Bluetooth Low Energy da gekoppelt ist. Du musst wirklich schon daneben stehen oder vielleicht 2, 3, 4, 5 Meter entfernt sein. Also sobald du dich ein bisschen wegbewegst, fängt es tatsächlich an, sich schon zu schließen. Und ich hatte auch ein, zwei Mal, wo ich erwartet hätte, dass es sich schon öffnet, wo es halt ein bisschen gedauert hat. Also ich, wie gesagt, es ist jetzt erst seit ein paar Tagen dran. Hat eine Batterie drin, das heißt, man muss es aufladen beim ersten Mal.
Wie lange hält es dann?
Das werde ich dann sehen.
Was passiert, wenn die Batterie alle geht, wenn du quasi unterwegs bist?
Nichts wahrscheinlich.
Ja, aber was ist, wenn du es angeschlossen hast? Dann ist die Batterie alle.
Dann wird sich's halt nie wieder öffnen lassen, dann musst du es erst laden.
Aber ich stelle mich so viele Fragen einfach.
Nee, es wird vorher. Wie oft
ist es passiert, dass es kacke war, dass es nicht sofort aufgegangen ist?
Es wird halt garantiert vorher laut piepen, nehme ich an. Das piept leider ziemlich oft so. Irgendwie, wenn du ankommst, piept's, dass es aufgeht. Wenn du weggehst, piept's laut. Was natürlich auch ein gutes Zeichen ist, dass du weißt, es schließt sich. Wenn du dummerweise an dem Fahrrad rüttelst, während es geschlossen ist, piept es auch sehr, sehr laut. So, Achtung, Alarm, jemand will ein Fahrrad klauen. Aber es spart täglich garantiert mindestens eine Minute, ja, dass ich mein Fahrrad jetzt nicht mehr auf- und zuschließen muss. Nee.
Und das ist auch erweiterbar für die Zukunft, wenn quasi du eine neue Möglichkeit hast, ein Schloss zu verwenden. Das ist total praktisch, echt.
Was meinst du mit normal? Was?
Hier steht gerade zukunftssicher. Das ist quasi, du kannst Firmware-Updates machen für dein Schloss, falls es irgendwie was Neues machen sollte. Zum Tanzen oder so. Ich weiß nicht.
Du meinst was Neues, zum Beispiel nur aufgehen, wenn du da bist oder so?
Ja, keine Ahnung.
Solche neuen Funktionalitäten. Klingt gut.
Nicht, wahrscheinlich, wenn sie gemerkt haben, dass sie gehackt worden oder so.
Gleich mal vorbestellen.
Also ich muss
sagen. Genau, also ich. Es kann natürlich sein, klar, es ist halt per Bluetooth, es würde theoretisch die Möglichkeit geben, dass es jetzt irgendwie jemand hackt, aber ich meine, so ein anderes Fahrradschloss kann dir auch irgendwie jeder aufmachen, der ein bisschen Verstand hat sozusagen. Und das
kannst du auf jeden Fall aufbrechen, ne?
Und das kannst du garantiert auch aufbrechen, wie jedes andere Fahrradschloss halt auch, aber es ist halt, es piept dann aber wenigstens noch ganz laut, fies laut, wenn da jemand dran rumrüttelt. Mhm. Ja. Du hast halt eine App und du kannst Leuten auch Zugriff auf dein Fahrrad sozusagen geben, also wenn der sich auch die App installiert, oder du kannst ihm einen Code generieren, da gibt's halt so ein Taster noch drauf, der halt in verschiedenen Farben blinkt, und wenn der halt du kannst ihm einen Code generieren und sagen, hier, guck, dass er irgendwie blau, grün, blau, blau, grün drückt oder so, und dann würde das Schloss halt auch aufgehen. Also du kannst auch einen Schlüssel quasi für das Schloss generieren und das anderen Leuten.
Kannst du den zeitgesteuert?
Ist das dann ein One-Time-Passwort oder ist, wie lange ist das dann?
Das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube, du kannst den Code generieren. Habe ich tatsächlich, da ich die Funktion noch nicht ausprobiert habe, ich hatte bisher noch keinem mein Fahrrad geben wollen.
Was passiert denn, wenn die Firma pleite gehen sollte und der Service quasi abgestinkt wird? Bleiben dann alle Schlösser stehen? Funktionieren nicht mehr?
Nee, nein, wieso? Das ist halt, also solange du entweder so einen Handsensor hast, der per Bluetooth Low Energy verbunden ist, oder halt dein Telefon weiß, oder das Schloss weiß, hey, der Typ mit der Bluetooth-ID XY oder so kommt vorbei, geht's halt immer noch auf. Also das sehe ich jetzt nicht das Problem.
Das heißt, aber wie gibt man jemand anders dann Access über,
ja, über
NFC
eine App
oder was?
Nee, über eine
ja,
App.
Ja, aber wie funktioniert die App
dann? Halt ein Passwort.
Haben die einen Service?
Ich weiß es nicht. Muss ich
okay,
mal angucken.
Nee, ist okay.
Habe ich.
Also ich muss sagen, ich hätte da spontan zu viele Fragen. Also hast, wie du ja gerade schon mitbekommen hast. und ich würde mich eher gegen einen Kauf bei Kickstarter für sowas entscheiden.
Kommt auch darauf an, wie viel Fahrrad du fährst. Also, ich meine, es spart halt echt, das ist so
spart
echt.
Bestimmt 20 Sekunden oder so.
Ja, und
aber
jetzt,
ich muss sagen,
wie schlecht. Addier das halt mal auf, wie oft man sein Fahrrad so an anschließt.
Ich muss sagen, das Schloss, was da ist, die gab es quasi damals schon bei diesen ganz alten Fahrrädern, wo du dann diesen Hebel so runterdrückst, ja. Und da hast du an der Seite einen Schlüssel. Und entweder du drückst es runter, was ungefähr 2 Sekunden dauert, oder du steckst den Schlüssel rein, was auch 2 Sekunden dauert, und dann klickt dieses Schloss hoch. Und ich glaube nicht, dass man da jetzt so unendlich viel spart.
Also bisher habe ich eins mit Kette und da muss ich
Kette ist aber auch machen. Von der Sicherheit, vom Sicherheitsstandpunkt ein Stück besser. Das ist quasi einfach eine riesige Kette, so nicht irgendwie ein kleines Bügelschloss. Also wie heißen diese Schlösser halt? Ja, also
Das ja gut, ein, aber ein Riegelschloss nennen die sich.
Riegelschloss, genau.
Aber wie gesagt, wenn da jemand sich an dem Fahrrad zu schaffen macht, würde es halt zumindest noch laut piepen.
Das Problem ist ja aber, in den Städten interessiert das keinen.
Das stimmt, da machst du es zu oft, diese fucking Sounds.
Ja, wahrscheinlich. Das müsste man dann mal sehen. Also,
oder nicht mehr sehen dann, ja.
Genau. Oder dein Fahrrad ist dann weg und du siehst es nicht mehr, ja. Ja, ich habe es jetzt relativ neu noch. Ich kann da mal in 3 Wochen, 4 Wochen oder so nochmal drüber reden.
Kannst du ja mal sagen, wie oft du den Akku aufladen willst, möchtest. Weil das interessiert mich auch. Also es sollte nicht so oft sein, es ist ja
Bluetooth-Energy. Genau, ich glaube nicht. Ich glaube, es reicht ein halbes Jahr oder länger.
Wäre eigentlich immer noch nicht genug. Wie lange lädt denn der?
Ja, keine Ahnung.
Heinz, kannst du den mal in einer halben Stunde an so einem Akkupack aufladen? Oder?
Ich denke schon. Also hast Micro-USB, also kannst, wenn du einen Akkupack dabei hast, kannst du den auch darüber aufladen. Ja.
Aber, das heißt, wenn dir da eine Heißkleber in den Micro-USB-Port reindrückt, dann hast du auch verkackt, oder?
Vermutlich, ja.
Okay, alles klar. Ich glaube, ich muss aufhören zu fragen. Es ist
Heißkleber. Wer hat denn mobil mal kurz Heißkleber dabei?
Also,
rennst du immer mit einer Heißklebepistole rum oder was?
Tatsächlich habe ich eine 12 Volt Heißklebepistole. Das ist so gut, einfach mit so einem 12 Volt so einem Hubschrauber-Akku. Habe ich nicht immer dabei, aber es ist eine geile Sache.
Entschuldige die undiskrete Frage, aber wofür?
Also stell dir vor, du hast ein Problem, was nur mit Heißkleber gelöst werden kann. Und dann hast du diesen Heißkleber dabei.
Bitte gib mir ein Beispiel für ein Problem, das nur mit Heißkleber gefüllt
Also zum Beispiel, du fliegst Quadcopter und dann geht dein Quadcopter auf den Boden und du musst ihn kurz heißklebern.
Seems legit.
Bam. Legit.
Wo kann man sowas kaufen?
AliExpress kostet $3 oder so.
Schick mal einen Link. Such mal einen Link raus. Übrigens,
eine Bestellung.
In der FAQ steht.
Wir brauchen alle.
Alle. Bestellen. In der FAQ steht mindestens 6 Monate soll der Akku halten. Okay. Außerdem muss man fairerweise sagen, du kannst natürlich auch, wenn du Heißkleber ins Schloss rein, in normales Schloss reinklebst. Die mögen dann bringst du den Schlüssel auch nicht mehr rein und dann ist dein Schloss auch futsch. Also, das finde ich jetzt so ein mäßiges Angriffsszenario. Ja, ja. Aber ich verstehe deine Bedenken. Ich würde es mir jetzt, glaube ich, auch nicht kaufen. Und ich sehe den Vorteil jetzt auch nicht so wirklich drin, aber ist bestimmt ein lustiges Spielzeug.
Jedes Mal, ja, genau. Also erstens ist es natürlich ein geiles Spielzeug, einfach because we can, ja, und man weiß, wahrscheinlich will man auch gar nicht alles smart haben und spätestens, wenn irgendjemand rausfindet, dass man irgendwie mit drei verschiedenen Klicks irgendwie dieses Gerät einfach schrottet, ist es dann auch doof, aber jetzt ist es erstmal ein geiles Spielzeug.
Jetzt erstmal lustig, ist, genau.
Ist es lustig und es spart, wie gesagt, mindestens 3 Minuten pro Tag, weil man einfach weggeht vom Fahrrad und es schließt sich automatisch zu und du gehst zu deinem Fahrrad hin und es schließt sich automatisch auf. Das ist schon ein bisschen so wie in der Zukunft. So. Ja?
Das ist quasi wie Keyless Go bei den Autos, oder?
Ja, genau. Wahrscheinlich kannst du das wahrscheinlich auch erweitern hier, Bluetooth. Genau, einfach über 3 Hops weiterschicken und dann geht das Fahrrad auch auf. Aber wie gesagt, du kannst ja auch normale Fahrradschlösser einfach kaputt machen. Also das
ja, okay, naja, gut.
Wahrscheinlich
ist es. Also ich habe mal die Heißklebepistole verlinkt. Also das ist auch keine, das ist auch nicht super super High-Tech oder so, dass quasi diese 2 Kabel, die da vorne reinkommen, gehen nach vorne zu einem Widerstand und dann fertig. Also quasi alle Logik, die da drin ist.
Sehr gut.
Ja, aber es ist lustig, also braucht man natürlich auch nicht unbedingt. Also,
das war ja auch, nicht unbedingt.
Aber zwangsläufig, aber es ist cool, wenn man es hat dann.
Wenn man es dabei hat, hat man es dabei.
Jo.
Ja, also so, wer so ein Fahrradschloss haben will, irgendwie, genau, können wir noch kurz sagen, $99 kostet, 99 Euro kostet es zurzeit. Ist eine Firma hier in der Nähe aus Berlin, von daher, ja, kann man schon machen.
Okay. Kann man mal netten Leuten ein bisschen Geld in den Hut geben. No.
Schön, so, dann hat irgendjemand die Frostcon nicht so richtig vertragen oder so.
Doch,
erzählt mal.
Sehr, sehr gut vertragen. Musst du die Folge hören.
Okay, alles klar. Na gut, dann mach ich das so.
Aber es hat
oder
auch
Folgen. Noch ich ein bisschen mehrere gemacht.
Nachgewirkt bei mir. Da wollte ich einfach auch mal, ja, positiv, weil zum einen dieser ZFS-Workshop, der hat mich ja schon neugierig gemacht, das auch tatsächlich mal auszuprobieren. Und ich habe jetzt angefangen, mir zu meinem alten Asus EM1 Board, wie heißt es richtig, E35 M1 Deluxe Board, das ist so ein alles auf dem Board, Grafikkarte und schicker APU Prozessor, genau, APU, danke. den hatte ich mir damals, als er relativ neu rauskam, mal zusammengestellt und dann eine Zeit lang als Desktop-PC verwendet. Und der verstaubte so bei mir im kleinen Kämmerlein. Und wie ich in diesem ZFS-Workshop saß, habe ich mir gedacht, na, zusammen mit den Festplatten, die bei dir so auch im Schrank verstauben, könnte man da ja mal so ein Experiment draus aufbauen. Und jetzt habe ich mir die Tage ein paar SATA-Kabel bestellt und so eine PCI-Express-Adapterkarte, wo man dann noch eine der SATA-Platten in den PCI-Express-Slot packen kann. Und Stromadapter, um noch mehr SATA-Geräte betreiben zu können. Und dann ist der Plan, dass ich die SSD, die jetzt in dem Rechner steckt, als Cache vorne dran benutze und dann hinten dran 4 2,5 Zoll Notebook-Platten in so ein ZFS-Dingen packe. Und dann mal gucke, wie sich das verhält.
Und dann mal gucken.
Mhm.
Guter Ansatz. Also besser als Butterfest ausprobieren. Habe ich nicht gesagt. Nee, Butterfest ist auch super.
Ja.
Natürlich. Aber ZFS ist natürlich schon cooler.
Schon irgendwie. Besser, ja. Muss ich schon sagen.
Mal gucken. Und dann Snapshots hin und her schicken und so. Und mal schauen. Mal schauen, wie weit da der Spieltrieb und die Zeit für den Spieltrieb vor allem reicht. Ja. Und die andere Nebenwirkung war, ist, dass ich meinen Jabber-Server wiederbelebt habe. Und mich, weil ich hatte natürlich.
Das haben wir alle, glaube ich, mitgekriegt.
Ups, wie kommt das? Ja, und dann habe ich natürlich noch den eJabber-D aktualisiert und dann mit dem SSL-Zertifikaten die auch nochmal auf den aktuellen Stand gebracht. Und dann lief das Ding natürlich wieder und da habe ich mir gedacht, hier sind ja nette Features drin. Da kannst du ja mal gucken mit diesem HTTP-File-Upload, den ich immer noch nicht am Laufen habe, oder mit diesen Away, nee, Push-Notification-Features, die in der neueren Version vom eJabber die drin sind. Und dabei ist mir bewusst geworden, dass das Ding doch, obwohl die Doku recht fesch aussieht und das Ganze nicht so super kompliziert, bis es dann mal wirklich läuft, ist doch ein ganz schöner Weg. Und vor allem, dann ist man sich ja auch nicht sicher, ob es nicht vielleicht auch am Client liegt, der das nicht richtig macht, was da passieren sollte. auf jeden Fall, lange Story.
Conversations ist toll, die machen alles richtig.
Mein Java-Server läuft wieder, aber nicht alle Features funktionieren. Schlägt sich sonst noch jemand öfter mal damit rum?
Niemand interessiert Java-Server. Nein, ich hatte, glaube ich, ich habe bis jetzt immer nur Java-Server benutzt. Und das war auch gut genug eigentlich.
Ich hätte nämlich, ich würde tatsächlich gerne, um das mit jemandem zusammen zu benutzen, dass diese File-Uploads funktionieren, damit man da auch einfach schön im Client Bilder hin und her schicken kann.
Ja, das tut bei mir.
Das tut bei dir.
Also bei meinem.
Oh, vielleicht könnt ihr euch zusammentun.
Ja, ich benutze halt keine eJabberD, ich benutze halt ProsoD. Das ist halt so.
Das ist so.
Works for me. Du?
Wen?
Works for me. ProsoD.
ProsoD, okay.
Ja. Den habe ich auch. Der funktioniert ganz nett.
Vielleicht sollst du da lieber umstellen, um deine neue Community zu finden.
Kann ich meine immense Nutzerbasis von zwei Leuten migrieren?
Bestimmt irgendwie.
Nee, ich glaube, das geht nicht. Das musst du leider abblasen. Also du müsstest jetzt für immer auf eJabberD bleiben.
Und vor allem, mein ProsoD hängt halt auch am Mail-Server. Also ist so, jeder, der einen Mail-Account hat, halt hat auch ein ProsoD.
Versehentlich dann.
PP-Account. So.
Ja, aber ProsoD ist ja nicht mal 1.0.
Das stimmt, das kann gar nicht gut sein.
Nee, es ist 0.1. Das ist viel besser, glaube ich.
Aber 0.1 und wie viele Zahlen danach noch?
Die Homepage sagt, es ist 0912.
Das reicht natürlich nirgendwo hin. Obwohl.
Das funktioniert halt.
Ja, genau.
wo, jetzt die alles entscheidende Frage. Worin ist es geschrieben?
Lua.
Ja.
Lua.
Oh, das kann ich.
Ich schlage mich schon seit, weiß ich nicht, mehr als 6 Monaten, glaube ich, damit rum, mal irgendwie alle Dinge irgendwie für FreeBSD zu portieren. Dass ich mein Java-Server irgendwie mal mit den Features habe, die ich gerne hätte. Aber irgendwie ist das halt so, ja, das
auf
Interesse.
Linux halt.
Das Interesse und ich benutze den viel zu wenig, um da irgendwie ernsthaft Zeit zu investieren. Die Idee und so, ist alles ganz nett, funktioniert eigentlich auch alles ganz cool. Aber es benutzt halt niemand. Ich benutze das irgendwie so Kongress. Da ein bisschen rum XMPPen und sonst, ja.
Der Rest ist ja. Da könnten wir Telegram austauschen gegen XMPP. Dann habe ich warte.
No.
Guter Punkt. Ich bin bei dem Experiment sofort dabei.
Ich hab leider kein XMPP-Client, das heißt, es würde mir nicht helfen.
XMPP und Push macht auch nicht so richtig Spaß. Geht zwar mittlerweile auch alles, aber es ist so, manche Clients sind gut und andere sind so, bäh. Und vor allem müsstest du dann auch wieder wenn du richtiges Push haben willst, muss es ja auch über die Google-Server oder über die Apple-Server kommen. Naja, so, meh.
Das ist schon wieder doof dann.
Genau.
Okay. Aber kann man machen. Also, wenn, dann ProsoD bitte gleich einfach. Einfach es richtig machen.
Ja.
Lese vor.
Und Lieden im oder Ingo, habt ihr was von der Frostcon mitgenommen? Irgendwas Cooles?
Ich hätte jetzt gesagt Mate oder so, aber der ist schon so.
Der habt ihr ja nicht mehr mitgenommen, die ist ja schon wieder da geblieben.
Wahrscheinlich.
Nix.
Gut. Nee, also das haben wir alles in den entsprechenden Sendungen verarbeitet. Hör sie dir einfach an und das ist gut.
Okay, alles klar. Das ist alles dort geblieben in den Sendungen.
Ist eine schöne kleine Konferenz. Ist zu empfehlen. Könnt da hingehen.
Nächstes Jahr.
Genau.
Laserfoo. Okay.
Laser.
Und zwar haben diese, gibt's dieses Intel ME. Und das ist so eine Intel Management Engine und das ist proprietär und das ist irgendwie so direkt
in deinem CPU drin.
Genau.
Quasi, daneben quasi.
Direkt, also direkt irgendwie auf dem Chip drauf und da kannst du irgendwie nichts dagegen machen. Und
bis auf jetzt.
Genau, bis auf jetzt. Und da gibt's so einen schönen Artikel, wo sie da mal ein bisschen durchgegangen sind und herausgefunden haben, es scheint da wohl so ein paar Einstiegsstellen zu geben, um das zu disablen.
Ja, also dieses Intel Management Engine war genau das, was auch dieses Feature hatte, kein Passwort einzugeben und sich dann einzuloggen, oder? War das das?
Ich glaube, ja. Und durch dass das halt Closed Source ist und auf jedem Ding drauf ist und ziemlich viele Rechte hat und trotzdem eigentlich fast ein ganzes OS ist, ist es halt ganz interessant da als Angriffsvektor, weil wenn du da drauf bist oder da drin bist, dann
hast du quasi gewonnen.
Ja, ist der Computer mehr oder weniger geowned, dann kannst du so viel neu aufsetzen, wie du willst. Das ist dann gelaufen. Das ist so ungefähr, wie wenn du irgendwie auf der Firmware von deiner Festplatte irgendwie ein Virus drauf hast. Da hast du dann irgendwie verloren. Kannst du nicht mehr viel gegen machen. Und da gibt's jetzt wohl so, haben sie so ein bisschen reverse engineered, ein ganz netter Artikel, wo sie so ein bisschen beschreiben, was sie alles gemacht haben. Und auf eigene Gefahr kann man das dann halt auch nachmachen und das disablen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da... Die Chance besteht natürlich, dass man seinen Computer damit kaputt macht.
Aber die Chance hast du ja immer.
Die Chance ist immer da, genau.
Wenn man irgendwas ausmacht. Ja, aber das ist prinzipiell eine ganz gute Sache. Also das die Möglichkeit zum Disablen. Das gibt's auch für andere. Also quasi manchmal hast du in deinem BIOS die Möglichkeit, um welche Management-Chips zu deaktivieren. Besonders bei den ThinkPads. Da hast du ja auch ab und zu so ein Remote finde deinen Laptop wieder oder Remote Wipe oder sowas. Das kann man auch permanent disablen im BIOS und dann ist natürlich auch für Intel Management Engine quasi wäre das eine ganz gute Sache, wenn es dort auch gehen würde. Ja, coole Sache. Ah, genau, das war tatsächlich die in den Intel Active Management Technology war diese Vulnerability. Das heißt, die beiden passen zusammen. Also das Disabling und die Vulnerability passen zusammen. Sehr schön. Mein Lesefu ist, meine Zusammenfassung ist, shitty Telefone als Compute Cluster hernehmen und das Paper heißt Towards Deploying Decommissioned Mobile Devices as Cheap Energy Efficient Compute Nodes. Hört sich natürlich viel cooler an. Genau. Und die Idee ist eigentlich ganz, ganz cool. Du hast ja diese ganzen Smartphones, die jetzt alle langsam dekommissioniert werden, die irgendwie, keine Ahnung, 2 GB RAM haben und einen ARM Cortex irgendwas drauf oder sind diese komischen anderen Teile, was auch immer die jetzt gerade sind, was gerade aktuell ist oder was vor 3 Jahren aktuell war. Und das Paper stellt vor, wie es aussehen könnte, diese Telefone als Compute-Klasse herzunehmen, weil die haben ja prinzipiell einen relativ performanten CPU. Es liegt einfach daran, weil je schneller du irgendwas zu Ende rechnen kannst, desto weniger Strom verbraucht einfach das Handy. Das heißt, schnellere CPU heißt weniger Stromverbrauch. Und deswegen sind hier relativ performant die ganzen Geräte. Und hier beschreiben die quasi, wie man über USB-OTG so einen Ethernet-Switch anschließen würde oder dann per Superspeed, USB 3, quasi alle als Supercluster verbinden würde, die Kosten dann am Ende, was so ein Cluster kosten würde. Und das ist schon echt ganz schön lustig eigentlich. Weil es ist besser als wegwerfen auf jeden Fall, wenn du quasi aus diesen shitty Telefonen einfach nochmal was Cooles machen kannst.
Ja, genau. Dann auch könnte viel man doch eigentlich jetzt hingehen und seine alten Handys alle diesem Weltraum-Radiowellen-Analyse-Projekt spenden und bauen daraus diese gigantischen Cluster.
Dann seht ihr, das wird sehr geil. Mhm.
Wie haben Sie denn gedacht, dass das Problem mit der Software da drauf zu lösen? Weil viele dieser Telefone sind ja dann irgendwie noch gelockt oder irgendwie kannst du ja dann nicht so einfach irgendwie
gucken. Bei allen halt von denen ist mittlerweile mindestens eine Root-Sicherheitslücke bekannt.
Auf jeden Fall. Also die haben da Galaxy Note 4, deswegen die Wahrscheinlichkeit ist relativ gut.
Ja, aber das ist ja dann, musst du im Prinzip für jedes Device irgendwie...
Ja, also die haben jetzt hier einfach ganz viele Galaxy Note 4 als Beispiel gehabt.
Ja, dann ist das nicht so ein Problem, wenn du das ja realistisch betrachtest, hast du ja dann einen ganzen Zoo von Geräten und dann müsstest du da überall ein konsistentes OS drauf bekommen. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach auf jeden. Ja. Und dann überall das Linux zum Laufen bringen und dann weiß ich nicht, ob sich das wirklich, wirklich lohnt. Also die Idee ist nett, aber ja.
Ja, also das war hier tatsächlich für so Umfeld, wo du wirklich einen Compute-Cluster brauchst und dann wirst du einfach ganz oft das gleiche Telefon kaufen. Zum Beispiel Note 7 habe ich gehört, das ist relativ günstig gerade. Dann nimmst du einfach den Akku raus und dann läuft es ja auch. Also ich meine, solange es hier anfängt zu brennen, ist das ja alles kein Problem. Also genau, du nimmst dann halt ein Gerät, wo du weißt, dass es funktioniert, wo du einen Prozess hast und dann machst du die alle klar. Aber natürlich ist dann viel händisches Arbeiten noch. Aber wenn du eine Uni bist, ja, und du hast einfach diese ganzen Studenten, die eh nichts zu tun haben die ganze Zeit, können ja auch einfach Handys flashen oder so, ja.
Das stimmt natürlich, ja. Aber das haben sie ja dann im Prinzip auch mit den Playstations und so gemacht, weil sie bessere GPUs hatten und so ein Kram. Genau. Also das ist eigentlich ja dann nichts Neues. Jetzt halt einfach mit Telefon.
Mit Telefon, genau. Und mehr Cluster als die Playstations, genau. Also, weil du halt viel mehr von diesen kleinen Geräten hast.
Das Playstation-Zeug war aber auch so irgendwie so 40 Stück oder so.
Ja, aber hier geht es um 144.
Genau. Ja gut, weil sie weniger Leistung haben.
Ja, richtig.
Super.
Aber du hast, also ich meine, Studenten skalieren ja auch. Also, das ist eine leichte
Sache, ja. Problem solved.
Ja, also ich finde die Idee auf jeden Fall ganz cool.
Vielleicht können wir auch einfach wieder Studenten nehmen, die sich dann hinsetzen und so mit Papier und Stift Dinge ausrechnen. So
zum Beispiel früher. Bitcoins.
Ja, genau. Skaliert ja.
Bitte rechnen uns Bitcoins.
Also Ingo, falls du mal wieder einen Kurs an der Uni machst,
ne?
Ja, kannst du mal ein paar Bitcoins für uns rechnen?
Also, jeder bekommt jetzt eine Zahl und rechnet davon den Schadensfaktor 56 aus. Und dann gibt ihr mir das Ergebnis und ich gucke nach. Und dann, bis ihr einen Bitcoin gefunden habt, einen Block gefunden habt.
Nice.
Guter Plan.
Bester Plan.
Gut.
Okay.
Kommen wir zum Mimimi.
Jo, dann erzähl deine Traurigkeiten.
Eigentlich muss der Lead nehmen.
Ich muss, ja, okay.
Ja.
Wir hatten ja...
Ich kann mitheulen, aber ansonsten...
Du hast eingangs ja schon ein bisschen erwähnt, wir haben diese Patreon-Spezialsendung gemacht, letzte Woche. Und dann habe ich mich bereit erklärt, das irgendwie auf Patreon hochzuladen und das zu tun, dann ein bisschen rum zu editieren und haben mir halt gedacht, so, ja, die werden jetzt so einen coolen Editor haben, weil ich finde ihr Geschäftsmodell, was sie haben, ja eigentlich auch ganz nett so. Das ist ja so, du hast halt dann halt irgendwie so deinen Feed und du kannst da so Inhalte publizieren und das heißt, und
du eine... Du kannst auch sagen, dass es später irgendwie erst online gehen soll.
Einer ihrer Core-Funktionalitäten ist ja im Prinzip so ein bisschen WordPress mit Paywall. Im Prinzip, also wenn Leute dir einen Fünfer in den Hut schmeißen pro Monat, dann bekommen sie irgendwie
exklusive Inhalte.
Sehen sie alle Posts irgendwie, die frei sind und alle Posts, für die man einen Fünfer in den Hut werfen muss. Was ich jetzt so als Monetarisierungsstrategie eigentlich ganz interessant finde. Dann würde man ja erwarten, dass sie irgendwie so einen Editor haben, der so ein bisschen cool funktioniert und vielleicht so ein bisschen Markdown-Unterstützung hat oder zumindest so ein bisschen BB-Edit oder...
Irgend so ein Standard-Markup in diesem Internet.
Zumindest irgend so ein ordentliches Markup halt. Aber nee, geht halt irgendwie nicht.
Sondern was ist das Markup?
Ja, irgend so ein selber gekrebeltes WYSIWYG-Editor-Ding.
Verloren.
Was dann ziemlich mies funktioniert.
Sieht ein bisschen nach WordPress an, muss ich sagen.
Was ganz Ja, aber WordPress ist mittlerweile viel, viel weiter. Also das ist ein...
Wir haben halt zu früh geforkt.
Ja, hey, also wirklich so, das ist halt so das, was du in deinem kleinen Webprojekt so baust, wenn du selber kurz was hinkrepelst. Und so sieht das dann halt auch aus. Und so haben sie dann Kram dann halt auch ausprobiert. Ingo hat ja das Audio-File geschnitten und dann wollte ich halt schon mal die Shownotes im Prinzip reinstellen. Dann fängst du halt an und dann wirst du das speichern und dann sage ich, ja, nee, geht nicht. Also er sagt nicht mal wirklich, geht nicht, sondern man klickt halt irgendwie so auf Speichern, passiert nichts. Dann findet man raus, ja, wenn du so einen Audio-Post machst, dann muss ein Audio-File dabei sein, um es als Draft zu speichern. Weil,
geht ja nicht, dass so ein Audio-Draft...
Audio-Draft ohne Audio scheint kein Use-Case zu sein. Heißt, ich habe dann irgendwie so 10 Sekunden MP3. Stille MP3 runtergeladen, hochgeladen, so, ja,
cool. Stille.mp3.
Genau, zuerst habe ich es mit einfach so, ich habe einfach ein MP3 auf Linux so mit Touches erstellt. Das wollte dann auch nicht. Dann musste ich wirklich...
Das ist ja kein MP3.
Ja, da hat er irgendwie irgendwie hat er sich daran verschluckt. Dann habe ich halt dann wirklich ein stille MP3 runtergeladen und hochgeladen. Und also, ich weiß nicht, ob wir in absehbarer Zukunft noch irgendwelche Inhalte für Patreon machen, weil ihre einzige Funktionalität, die sie so bieten, wäre halt genau, dass sie so ein Editor und so ein Feed bereitstellen. Und das machen sie so mies, dass ich mich ernsthaft frage, warum so viele Leute da sind. Also ich verstehe es aus Consumer-Sicht. Ist halt super praktisch. Wir bekommen ja, glaube ich, auch das meiste Geld aktuell irgendwie so über Patreon und vielen Dank dafür. Aber so aus Publisher-Sicht ist das richtig, richtig schlecht gelöst. Und ja, ich...
Jetzt halt die Frage, besser schlecht gelöst als nicht gelöst, wie bei Libre.
Ja, wobei ich dann schon...
Wie gesagt, ich sehe die beiden eh unterschiedlich. Also
es sind halt verschiedene Produkte. Das eine ist halt wirklich so ein, wir nehmen Geld für dich und du machst irgendwas. Und ich finde die Idee von Patreon wirklich gut. Dieses, du kannst halt im Prinzip einen monetarisierten Feed bauen. Aber die Umsetzung davon ist halt einfach so grottig, dass sie es vielleicht halt lieber gelassen hätten. Also ganz ehrlich, entweder baut man sowas halt irgendwie in ordentlich oder dann kann man es halt auch lassen.
Ja, vor allem so persönliche Meinung. Ich habe ja dann versucht, deinen Draft zu ändern und habe halt gedacht, ja okay, ich habe das durch Auphonic gejagt, damit habe ich halt eine URL. Und nehmen jetzt einfach die URL, paste die da rein und da wird das ja wohl verlinken. Ja, dreimal darfst du raten, was nicht passiert ist.
Ist nicht verlinkt, oder?
Nee, und auch wieder, keine Fehlermeldung, es ging einfach nicht. Was ich da machen musste, ist es runterladen und hochladen in Patreon. Es ging nicht anders. Er wollte es mich nicht einfach so verlinken lassen, das MP3-File. Geh halt nicht. Hab ich auch gedacht, super, toll, wunderbar. Weil sonst könnten ja wir ja wenigstens noch sehen in unseren Statistiken, wie viele Leute jetzt dieses File angeklickt haben. Wenn ich es bei Patreon hochlade, sehe ich das natürlich nicht mehr. Ja, also ist noch Verbesserungspotenzial da. Und dafür, dass sie dann so viele Gebühren abhaben wollen, ist es schon...
Wie viele Gebühren sind es?
Es ist einiges. Also ich meine, so gut sie führen die Mehrwertsteuer und sowas ab, die natürlich auch pro europäisches Land unterschiedlich ist. Und dann ist es aber jetzt auch noch beim Auszahlen, sind glaube ich auch noch mal 3, 4, 5% irgend sowas. Also das war 5%.
Das ist nicht in Ordnung. Fast so schlimm wie PayPal, ey.
Ja, 5%. Da weiß ich gar nicht, ob es jetzt noch mal beim Auszahlen auch noch mal. Genau, es gibt, also unterschiedlich sogar hier noch mal. Es gibt Processing Fees. Ja, die dann auch nochmal sind und Patreon-Fees. Also es war irgendwie, also du kriegst so ungefähr 85% von den Einnahmen gibt's nur wieder zurück.
Das ist krass.
Ja.
Naja.
Ist halt so.
Aber Leute machen es halt. Also funktioniert ja, wohl vielleicht genau. Am besten.
Ja. Genau.
Ja, ist halt sehr, sehr bequem für den User und sehr viele Leute sind halt der Netzwerkeffekt ist halt recht groß, weil all diese YouTube-Millionäre und so. Dann irgendwie, die haben halt alle, wenn sie was haben, haben sie halt ein Patreon und kein Flutter oder Libera Pay oder sonst irgendwas. Die haben halt also, alle ein Patreon. Genau. Und wenn du halt dann schon einen Account hast, ist es halt einfach auf dem nächsten irgendwie, ah ja, Binärgewitter höre ich ja auch noch. Ich werf da auch mal irgendwie noch einen Euro in den Hut. Genau. Und das Konzept irgendwie, dass man halt so monatliche Ziele und so, das ist alles sehr gut angedacht, aber irgendwie nicht so fertig. Und für das, dass es schon ziemlich, also für das, das gibt es die Software eigentlich schon zu lange und irgendwie passiert mir da ein bisschen zu wenig für das, dass sie dann trotzdem recht viel Geld nehmen. Finde ich ein bisschen arschig von denen. Aber naja, mi.
Ja, aber dafür ist die Rubrik da.
Genau.
Aber ne, trotzdem danke, wenn ihr uns über Patreon Geld spendet. Nehmen wir gerne.
Viel Spaß.
Irgendjemand muss ja die Download-Server bezahlen. Also Ingo. Genau.
Ich glaub, der bezahlt gerade, den Flydi, genau.
Oder der Flydi. So.
Ja. Okay, dann kommen wir zu den Picks.
Jo.
Webcomic?
Genau. Mein erster Pick ist ein Webcomic und zwar heißt der Meta Bene. Und das ist ein sehr lustiger, aber auch ein bisschen depressiver Webcomic. Sehr schön anzuschauen. Kann man sich irgendwie auch gedruckt zum Aufhängen holen. Sehr schön. Minimalistisch gezeichnet. So ein bisschen stilisiert, Kalligrafie oder so. Sehr schön. Ich habe einen Webcomic rausgesucht. Und zwar, ist jetzt wieder weg. Oh Gott.
Was
und zwar, soll ich den jetzt vorlesen? Also es sind quasi drei Vögel auf so einem Ast. Und einer sagt von denen, Altsein hat auch Vorteile. Man ist nicht tot. Und das ist quasi so, wie der Blogpost geschrieben ist. So ein bisschen depressiv, aber auch ein bisschen lustig. Sehr, sehr schön. Ich habe die Galerie verlinkt. Sehr schön.
Ja, der nächste Pick ist von mir. Ich bin über einen OS X Security und Privacy Guide gestolpert und fand das ganz spannend oder ganz nützlich von Zeit zu Zeit einfach mal über sowas zu gehen und sich bewusst zu machen, was man noch so einstellen könnte oder was für Einstellungen man vielleicht noch gar nicht kennt und mal noch nachziehen möchte. Und der ist sehr umfassend, dieser Guide. Der hat von Basics und Firmware bis hin zu so dem gängigen Kram zwischen Web, PGP und VPN-Clients, Wi-Fi, SSH, alles abgedeckt und betrachtet aus so physische Zugriffsebene. Das ist, wenn man noch zu den Leuten gehört, die einen Mac benutzen und noch nicht wieder zurück zum Linux sind.
Zur wahren Religion.
Ja. Genau. Ist es ein ganz lesenswertes Buch.
Aus der aussterbenden Religion.
Genau, es gibt auch einen Abschnitt über System Monitoring, was ich ganz nützlich finde, wenn man einfach mal wieder wissen will, was tut die Kiste eigentlich gerade und warum meint er jetzt schon wieder lüften zu müssen.
Nice. Diesen Guide könnte man dann zusammenfassen mit Install Linux, oder?
Ja, ich weiß nicht, dann fängst du ja auch vorne an. Dann musst
du andere Probleme.
Musst du dieses Security in Hardening dann auch einmal für den Linux machen.
Musst du erstmal wieder Systemd deinstallieren und.
Systemd installieren.
Systemd installieren, yeah! Das S in Systemd steht ja für sicher.
Und das Oder Y. So. Juhu!
Why?
Why? Yes, heißt es.
Yes. Sicher, yes. Ja, genau.
Sicher, yes. Super, yes. Alles. Alles gut. Aber ein schöner Guide. Auf jeden Fall übertrieben lang. Also keine Ahnung, wie viele Millionen Seiten das ist. Nimmt doch wieder so ein Viertel von meinem Bildschirm ein. So ein typischer Telefonblock eigentlich.
Ja, sieht ganz interessant aus, wenn man Mac hat. Habe ich nicht. Nicht mein Problem.
Aber das auch, da sind auch Sachen über GPG drin. Und das ist ja immer aktuell für alle Sachen quasi.
Stimmt.
Oh, über nichts über One-Time-Passwords. Das finde ich natürlich nicht in Ordnung. Naja. Okay, sehr gut.
Tomorrowland.
Genau. War ja wieder der
Was
Official.
Ist Tomorrowland?
Das größte EDM-Festival. Mhm. Ich glaube, es ist das größte weltweit sogar. Das findet irgendwie jedes Jahr in Belgien statt. Und der Official Aftermovie ist jetzt da seit heute. Könnt ihr euch anschauen. Ist halt so EDM-Musik und fancy Video. Wenn ihr auf sowas steht, findet ihr das toll. Wenn ihr kein EDM mögt und fancy Video doof findet, dann ja, mehr ist es
dann,
nicht.
Dann lieber Modem Music. Music Modem.
Oh yeah, genau. Wenn ihr nicht so EDM, sondern eher Modem-Musik mögt, dann ist der nächste Pick genau das Richtige für euch. Ich bin noch auf der Suche danach, wo ich's kaufe, aber ich habe das einmal gesehen und seitdem hat mich das einfach so begeistert. Es ist ein Music-Modem. Es sieht aus wie ein Modem, aber es sieht auch aus wie so ein Keyboard, das hat irgendwie 8 Tasten oder so. Und wenn man auf eine Taste drückt, dann kommt halt so ein Modem-Ton, ja, so oder so und dann kann man seine eigene Musik machen als Modem-Sound. Also kann man sich vielleicht einloggen sogar. Genau. Ich weiß auch nicht, wo es das gibt, wo es das wirklich noch gibt, weil ich glaube, das ist nur noch Ausverkauf. Genau. Das ist mein Pick. Ja, Kleinanzeigen ist so schwer zu bekommen. Ist irgendwie nur gibt es irgendwie nur in UK oder so? Oder gab es denn nur in UK? Und hier ist es nur importiert.
Gibt's das nicht von als billige China-Kopie?
Habe ich geschaut, aber ich habe nichts gefunden. Und wenn ihr eine billige China-Version davon findet oder irgendwie ein Bild für ein, weiß ich nicht, für ein Arduino oder so, dann würde ich das auch gut finden, wenn ihr das in die Kommentare schreibt.
Sagt ihm
AliExpress. AliExpress habe ich schon geschaut. Ja, da habe ich es jetzt zuerst gesucht. Einfach. Achso, ja, aber welchen Chinesen will ich dafür anhubeln, dass der das macht?
Irgendeinen. Kannst du es nicht, aber
irgendein.
Ali in diesem...
Gibt's doch genug.
Dem Ali. Dem Ali einfach das sagen.
Dem Ali.
Ja. Okay. Genau, apropos Modem, habt ihr dieses eine Video gesehen, wo die Opernsängerin da Modem-Sounds machen? Auch sehr, sehr witzig.
Achso, ja, das musstest du retweeten oder so.
Ja, muss ich retweeten. Und hab's natürlich mit dem Binärgewitter-Account geretweetet, statt mit meinem eigenen. War wieder Fail.
Das
aber,
Problem kenne ich auch.
Ja, das ist immer im Fall.
Aber das ist diese fucking Twitter-App einfach, die ist immer nur scheiße.
Ja. Du siehst es ja auch nicht. Ja, du merkst es dann immer erst, wenn du es falsch gemacht hast. Und dann ist auch egal.
Das ist lustig, das geht schon.
Man müsste immer erst in die Einstellung zu gucken, wer bin ich denn jetzt gerade?
Ja, und man kann es ja auch nicht dann direkt quasi dort ändern, wenn man sich das gerade anschaut, denkt so, ja, das ist lustig und dann geht's nicht.
Genau, na. Jedenfalls, das dann noch mal ein Pick kurz. Okay, dann sind wir am Ende dieser Sendung 180. War eine große Runde heute mal wieder. Tonqualität so, naja, aber
ja, so passiert halt. Sich, ja. So ist halt manchmal.
Extra dafür, zur Jubiläumsausgabe.
Dafür inhaltlich sehr. Ja.
Premium.
Ja.
Sehr bemüht. Sehr bemüht. Oder so. Wir haben voll die guten Themen gehabt.
Wir haben die Cyberware sehr bemüht, ja.
Cyber.
Genau. Jetzt wisst ihr auch, wie das funktioniert. Gut, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Also ich würde sagen, es hat funktioniert. Was?